FC St. Pauli gegen den HSV.
Aha.
Und du bist...
Ich bin Gast.
Glücklich, dass eben kurz vor der Halbzeit noch der Ausgleich gefallen ist. Es steht 1-1. Wenn das Spiel jetzt losgeht, sitze ich wieder draußen, weil eben habe ich schon mal kurz nicht aufgepasst, weil alle gesagt haben, du musst mal was posten bei Facebook. Dann habe ich das gemacht und in der Zeit fällt das 1-1. Das nehme ich auf meine Kappe. Weil normal sehe ich das. Ich bin geistig bei den Jungs. Der Ballverlust wäre nicht passiert und auch nicht der Stallpass auf Jatta, der vorher schon immer gefährlich durchgebrochen war auf rechts. Nur die Flanken kamen nicht. Diesmal war es einfach, weil er einen riesen Raum hatte und brauchte nur in den freien Raum spielen, am Torwart vorbei, leeres Tor Kittel.
Kriegt ihr das mit, wie der Ewald das wieder alles abgespeichert? Jetzt muss er gerade auf die Stoppuhr drücken.
Ja,
jetzt
weil das Spiel losgeht.
Und jetzt, das ist jetzt in ihm muss drin. Das bleibt in ihm drin. Er muss jetzt einfach die Stoppuhr drücken, damit er genau weiß, obwohl wir die Anzeigetafel sehen, da steht 45 Minuten 12, ja, das Spiel läuft also wieder, aber es könnte natürlich auch einfach mal die Uhr ausfallen.
So, Michael, wir sind in der 74.
Was? Jetzt kommt hier schon dieser Spott auf. Das geht noch 3-3 aus, das Ding.
Die sollen aufhören mit der Scheiße. Ja, es ist noch gar nichts passiert. Also du hast dich eben beschwert, dass Tim Walter Kittel ausgewechselt hat. Reis kann man nachvollziehen. Dafür ist der kleine Suhonen gekommen.
3-2. Glatzel 3-2. Wir müssen die Aufnahme jetzt leider abbrechen.
Genau so ist es.
Ich bin halt doch nervös. Wir gehen mal wieder rein.
Siehst du, was habe ich dir gesagt?
Der 16er. Der Fußball-Talk mit Michael Baum.
Endlich wieder Fußball-Bundesliga, endlich wieder zweite Liga, endlich wieder Zuschauer im Stadion. Endlich mal mit Ewald zusammen ein Spiel gucken. Es war ein herrliches Wochenende. Am Freitag war es soweit. Es war toll, Ewald, oder?
Ja, war überragend. Also ich habe, glaube ich, ich weiß gar nicht, wann ich mit dir überhaupt schon mal ein Fußballspiel live geguckt habe. Eigentlich noch gar nicht.
Doch, gegen Hannover war ich mal da, war schon länger her.
Keine Ahnung. Also wir waren, Sekunde mal gerade, irgendwas wollen uns die Kirchenglocken sagen, das soll ich jetzt mal. Wir haben zusammengehauen in Hannover geguckt, ist ja egal, auf jeden Fall war es nach langer, langer Zeit, ich glaube für dich, erstmal wieder ein Spiel mit Zuschauern, für mich war es, ich habe vorher ja schon mal im Stadion gesessen da gegen Kiel und auch beim Vorbereitungsspiel gegen Hertha. Aber das gegen den HSV, das war natürlich jetzt das Derby, das Hamburger Derby, nochmal was ganz Besonderes und super Atmosphäre. Und wir haben eine Vorspielsendung gemacht. Du warst eingeladen bei Millantor TV und wir haben vor dem Spiel über das Ganze geredet. Aber das war natürlich ein Erlebnis, einfach so dieses Derby da im Stadion zu erleben. Also ich fand es überragend.
Genau. Aber wir machen ja hier heute auch mal wieder einen Podcast zusammen. Ne? Und bevor wir das vergessen, ne? Worum geht das hier heute eigentlich? Ich habe da mal eine kleine Stimme eingefangen.
So, 100. Folge der 16er. Da wollte ich es mir nicht nehmen lassen zu gratulieren und viel Spaß mit Ewald zu wünschen. Schönen Gruß, euer Schulle.
Wer ist das denn, euer Schulle? Wer ist das?
Ja, das ist unser Cheftrainer vom FC St. Pauli.
Heute ist es endlich soweit, Ewald. Konfetti raus, Blumen. Wo ist der Kuchen? Wo sind die Gäste? Wir feiern 100. Ausgabe 16er. Ich gratuliere dir. Oder ist es heute nur 99C?
Keine Ahnung, aber das ist sensationell, wie du das machst. Also das zeigt so ein bisschen, alle glauben ja, ich glaube, du bist in Kiel geboren oder?
Ja, ja.
Aber du bist ja eigentlich ein Rheinländer, mehr oder weniger, ne? So von der
ja, unbedingt. Ich war jetzt auch in Köln am Wochenende, dazu kommen wir gleich
aber
noch.
Aber kommt nicht deine Familie eigentlich aus diesem Bereich hier unten? So.
Nein, der eine Teil der Familie, also der Teil von meinem Vater, kommt aus Mönchengladbach und Umgebung. Aha. Erkelenz.
Ja.
Erkelenz, der hat sogar bei der Borussia gespielt.
Siehste, meine ich doch.
Mit Günter Netzer zusammen in der A-Jugend.
Ja, und ich,
dann war es aber vorbei.
Ich denke, dass das gerade so ein bisschen durchgekommen ist, dieser rheinländische Touch, ne? Also mit dieser Nummer gerade, wie du die hundertste Ausgabe des 16ers abgefeiert hast, könntest du bei jeder Karnevalssitzung auch mit dabei sein, ne? Also so
natürlich. Als
oben auf dem Podium und jetzt kommt der Karnevalsprinz rein und die Fanfare kommt und jawohl und Konfetti und so. Ja, das ist richtig rheinländisch, muss ich sagen.
Das ist der eine Teil in mir. Der andere Teil ist aber leider meist dominant und der kommt eher hier aus dem Norden weg.
Ne? Und das ist so, ne? Das ist so
dröge.
Sachlich, dröge, ja. Und
Pagelsdorf-mäßig, so ein bisschen, ne? Nüchtern.
Ja, und auch Dinge ertragen können, ne? Also
das kann ich sehr gut. Ne? Vor allem mit meinem Verein, da haben wir auch gleich drüber gesprochen.
Genau.
Ja, Schwamm drüber, was soll's.
Ja, was heißt
aber du bist sehr nett, dass du nicht, dass du wie beim letzten, also eigentlich ist es ja, hat man ja auch vorher gesagt, da ist ja FC St. Pauli war natürlich klarer Favorit bei diesem Derby und hat sich dann auch erwartungsgemäß durchgesetzt. Die Dinge haben sich verschoben in Hamburg, das ist einfach so. Allein, ich glaube auch finanziell, ist der FC St. Pauli mittlerweile deutlich besser aufgestellt als der HSV. Kann auch einen für Zweitliga-Verhältnisse wirklich herausragenden Spieler wie den Hartl eben nochmal verpflichten. Sowas kann der HSV halt nicht mehr. Also es wird schon darum gehen, versuchen für den Hamburger SV Anschluss zu halten am FC St. Pauli in dieser Saison, denke ich, ja.
Hast du was getrunken?
Nein.
Das hört sich wie eine Kabarett-Sendung an. Also das ist ja eine Fortsetzung deiner karnevalistischen Eröffnung. Aber das ist der neue Weg. Das finde ich gar nicht so unsympathisch. Ne? Also so totales Understatement. Und man muss natürlich dazu sagen, das ist mir auch hinterher erst klar geworden. Das ist mir während des Spiels gar nicht so klar geworden. Ich meine, wir haben am Ende das Derby gewonnen und ich fand auch, dass das verdient war. Ich sage aber auch, dass es von beiden Mannschaften her, da können wir gleich nochmal genauer drauf eingehen, ein richtig gutes Spiel war, auch unabhängig davon, ob wer jetzt gewonnen hätte, hätte ich hinterher, auch wenn wir verloren hätten, hätte ich gesagt und habe ich auch gesagt, das war einfach ein geiles Derby, auch wenn das Wort geil mir nicht so gerne über die Lippen kommt, aber es war einfach toll von allem her. Aber das, was du jetzt gerade hier angedeutet hast, mit deiner völlig untauglichen Analyse und Einstufung, das hast du ja auch, ist auch während des Spiels so gelaufen. Ich habe das gar nicht so richtig begriffen. Ich meine, du hast von Anfang an die Idee gehabt, können wir nicht ein bisschen was während des Derbys machen mit dem 16er? Da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht.
Boah, okay. Was will er eigentlich?
Okay, 100. Folge, Derby, hat er auch noch geschoben. Eigentlich war es die 101., weil 99 A und B. Also er wollte unbedingt so und dann so, wir können was machen. Das heißt, ich komme ins Stadion. So, dann haben wir natürlich gesagt intern, ja, da kann er ja auch gleich in der Vorspielsendung von Millantor TV mit dabei sein. Alles klar. Aber das ist mir immer noch nicht klar gewesen, dass eigentlich an langer Hand geplant etwas dahinter steckte, warum er im Stadion sein wollte. Er wollte im Stadion sein, er wollte dabei sein. Hat so getan, als wenn es um den 16er geht.
Jetzt hat er es kapiert.
Als wenn es darum geht, jetzt machen wir mal eine Live-Reportage. Ich habe nur gesagt, Michael, tickst du noch ganz sauber? Wie soll ich denn während des Spiels, da bin ich konzentriert, da muss ich gucken, wie wollen wir denn mittwochs den Leuten, soll ich das Spiel live kommentieren und 3 Tage später, wo die Leute schon wissen, wie es ausgegangen ist, oder 4 Tage später spielen wir denen das vor. Ich habe es nicht kapiert. Ich habe es erst kapiert, was er eigentlich wollte, als ich mich habe überreden lassen, in der 74. Minute, nachdem Giamera einen Ball von Buchtmann an den Kopf bekommen hat, beim Stande von 3-1, ganz klare Situation zu dem Zeitpunkt für St. Pauli, und Michael mich schon minutenlang zugetextet hat, ja, das ist jetzt gewesen, das war's jetzt, das Spiel ist vorbei. Da habe ich gesagt, was redest du denn, es ist noch eine Viertelstunde, 20 Minuten. Ja, komm, aber nachher wollt ihr ja auch noch eine Sendung machen, wie schnell geht denn das? Dann lass uns doch jetzt schnell noch ein paar Sachen einsprechen. Wir hatten in der Halbzeit schon ein paar Sachen eingesprochen. In der Halbzeit haben wir schon eine kleine Sache, vielleicht spielen wir das euch auch gleich noch vor. Keine Ahnung, was die Leute im Hintergrund hier geplant haben.
Ich glaube, vorher ist ein bisschen was gewesen. Vielleicht. Best of sozusagen. Ich glaube, best of.
Ach, vorher schon. Okay, meinetwegen. Auf jeden Fall, Djamera wird behandelt und ich habe gesagt, hoffentlich geht es ihm gut. Dann habe ich mich breitschlagen lassen, mit reinzugehen und dann vier, fünf Minuten was einzusprechen, während da unten die behandelt wurde. Und ich habe dann so, jetzt ist es aber gut. Ja, lass uns doch mal ganz kurz und hier nochmal und da nochmal. Und ja gut, dann hören wir jetzt auf. Aber in diesem Moment, sagt Michael Born, fällt gerade das 3:2 für den Hamburger SV. Und erst da wurde mir klar, was hinter all dem steckte. Der Michael weiß ganz genau, wie ich ticke und was ich glaube. Und ich glaube an Karma. Ich glaube auch daran, dass man, wenn man überheblich wird oder wenn man nicht mehr konzentriert wird, dass man da einen mitkriegt. Und ich habe das immer wieder erlebt. Und man muss auch dazu sagen, ich habe in der ersten Halbzeit etwas gepostet in den sozialen Netzwerken, weil meine Frau sich außerstande sah, das zu tun. Dann habe ich ein paar Bilder gepostet und während ich das gemacht habe und da auch schon abgelenkt war, fällt das 1:1 oder 1:0, was war das?
1:1.
Fällt das 1:1 in der 43. Minute für den HSV. Auch da, das ist eben, also man muss das ganz kurz erklären, wer öfters zuhört, weiß das. Wenn ich ein Spiel schaue und bin emotional beteiligt, dann, so wie jetzt beim FC St. Pauli, dann achte ich darauf, was passiert denn da jetzt gerade? Und dann denke ich mit und versuche das auf den Platz über Spiegelneuronen rüber zu senden. Pass auf im Rücken und da musst du mit und du musst jetzt mal ein bisschen näher an den Mann ran und wir müssen an das denken und das schreibe ich dann auch noch auf. So, wenn ich dann konzentriert bin, das klappt nicht immer, aber meistens, wenn ich nicht konzentriert bin, kriegst du sofort einen rein. Und das war schon in der ersten Halbzeit der Fall. Und als das 3:2 fiel, da habe ich gedacht, wie doof bist du eigentlich? Lässt du dich von Michael Born hier dazu verleiten, komplett überheblich hier irgendwas während des Spiels beim Stande von 3:1 einzuführen? Es fällt das 3:2. Und,
ist ja gut gegangen, meine Güte.
Ja, aber
ist
ich.
Doch gut gegangen.
Naja, aber es zeigt mir natürlich auch, das sind hinterlistige Absichten gewesen, beim Derby eine Live-Reportage einzubauen, um mich von meiner Konzentration und Fokussierung abzulenken.
Ja, natürlich, um deinen Einfluss vom Spiel wegzukriegen. Anders war es ja nicht möglich, weil das Problem war ja vielschichtig an diesem Freitagabend für den Hamburger Sportverein.
Ja, naja, aber das
ging bei den Spielern los. Dann
aber es hat mir nochmal
der Trainer auch wieder viele Ideen.
Genauso, aber es hat mir nochmal gezeigt, dass du für ein Erfolgserlebnis deines HSV wirklich bereit bist, sämtliche Register zu ziehen. Das habe ich dann erst kapiert.
Erstmal bin ich sämtliche Register zu ziehen bereit, um überhaupt zum Derby zu kommen. Das Problem war natürlich, es gab keine Karten. Es gab auch links und rechts wenig zu machen als jemand, der doch einige Leute kennt, der vielleicht auch die Dinge produziert, kommt man eigentlich immer ganz gut nochmal irgendwo an ein Ticket ran. Das war in dem Falle im Grunde unmöglich. Und deswegen habe ich gedacht, Mensch, Ewald, lass uns doch was machen zusammen.
Ja,
also, dann müsst ihr mich doch nur einladen, das ist doch kein Problem. Ja,
mehrere Fliegen mit einer Klatsche und mich anschließend in die Kamerafalle locken. Alles klar. Ja.
Okay. Hat ja nicht funktioniert. Ist ja völlig verdient ausgegangen für St. Pauli, da muss man ja nicht lange rumreden. Und auch wenn es ein bisschen Frotzelei und Spaß ist, als HSV-Fan würde ich mal meinen, ist der Spaß schon wieder relativ auf ganz kleiner Flamme unterwegs. Also ein Aufstieg ist, glaube ich, in weiter Ferne.
Ah ja, ich meine, am dritten Spieltag ist klar, da kann man schon mal ein Fazit ziehen und sagen, dass.
Nee, aber man kann sich den Kader angucken, ne? Und man kann sehen, was da so rumläuft, wer wie so rumläuft. Egal, komm, du hast recht, es ist dritter Spieltag.
Also ich sehe das, ganz.
Die Anzeigen. Du findest den Kader ausreichend, um die Plätze 1 bis 3 zu erreichen?
Also ich finde es. Interessant. Ich finde, das ist eben, ja, ich meine, ich bin nicht beim Training dabei, aber wenn ich mir den Kader anschaue, ich sehe einen Kittel, der ein guter Mann ist für die zweite Liga. Ich sehe den Glatzel, ich sehe Jatta, der natürlich überragend im Konter ist, aber nicht so gut im Abschluss. Aber trotzdem, wenn man in Führung gehen kann, wenn man diese Stärken dieses Spielers entsprechend nutzt, dann kann man schon was machen. Kinsombi kann Tore machen, Reis ist ein erfahrener Spieler, aber sie haben mit Meffert einen richtig guten Mann vor der Abwehr. So, die Leute, die dazugekommen sind, Kaufmann ist ein interessanter junger Stürmer aus Dänemark. Sie haben hinten eine ordentliche Abwehr. Wagnumann sitzt noch draußen, Winsheimer sitzt draußen, Kaufmann sitzt draußen.
Ja, super Truppe, danke.
Suhonen,
das ist eine super Truppe.
Ja, Suhonen ist in der lange Jahre ausgebildet worden. Den kenne ich noch von der Amateurmannschaft, auch ein interessanter Spieler. Die Frage ist natürlich, wie ich auf den Platz gehe. Und eines ist natürlich auch immer klar, das habe ich auch schon oft gesagt, auch in bei unseren beiden Millantor-Sendungen da. Das eine ist die Klasse einer Mannschaft, das andere ist natürlich auch die Erfahrung und die mentale Stabilität. Weil wenn ich für den HSV spiele, reicht es nicht aus, einfach nur ein ordentlicher Fußballer und guter Fußballer zu sein, sondern ich muss auch diesem Druck standhalten können. Das ist sicherlich eine Gratwanderung, weil man natürlich aufgrund der finanziellen Situation jetzt auch nicht jeden Spieler gerade mal zum HSV locken kann, das ist klar. Aber ich muss natürlich als Verantwortlicher dafür sorgen, dass ich dort auch eine Stressresistenz habe im Kader, dass ich Leute habe, die diesem Druck gewachsen sind, in diesem großen Verein, in dieser großen Stadt, sich auch mal mit dem Hintern drauf zu setzen, was gerade so läuft. Also ich weiß, es ist nicht einfach, aber das hat nicht unbedingt was mit der Qualität der einzelnen Spieler zu tun. Das ist eben eine Situation, wenn ich in einem Verein bin, der Europapokalsieger war und mehrfach deutscher Meister und bin dann plötzlich in der zweiten Liga. Aber die Erwartungshaltung ist eben eine ganz andere.
Auch mittlerweile ist sie, glaube ich, gar nicht mehr so hoch.
Ja, das mag ja sein.
Jedes Jahr.
Ja, aber das ist in den Köpfen und auch in der öffentlichen Betrachtung und auch im Stadion selber, weiß ich nicht, ob das nicht so ist. Aber ist egal. Also ich finde, dass das ziemlich eng auch war. Es gibt ja auch die Szene mit Jatta, wo man auch vielleicht die Elfmeter hätte pfeifen können, auch wenn es keine Absicht war. Dieser Zweikampf mit Medic und Jatta.
Natürlich hätte man da Elfmeter pfeifen müssen. Also wenn das jetzt bei St. Pauli gewesen wäre, hätte ich dich gerne mal gehört jetzt. Da hättest du doch schon wieder eingeprügelt auf VAR und wieso geht der da nicht rein und wieso sagt er nicht, dass er dem sich das angucken soll.
Also etwas kritisch zu betrachten und zu hinterfragen bedeutet noch lange nicht einzuprügeln. Da möchte ich mal darauf hinweisen. Ich prügele nicht auf Leute ein, aber ich nehme mir das Recht heraus, Situationen zu beurteilen und zu sagen, pass mal auf, das gegen mit Upamecano, wie wir es nachher nochmal auch mit Auge diskutieren werden, das ist ein Elfmeter gewesen, mindestens einer, wenn nicht sogar zwei. Und wenn ich mir das dann nicht mal angucke, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Aber ist gut, egal. Also,
wenn wir schon beim Thema Schiedsrichter sind, ne? Wenn wir da schon gerade sind beim Thema Schiedsrichter, dann habe ich hier noch eine Kleinigkeit für dich.
100 Folgen, von denen ich mindestens 50 retten musste, weil ihr beiden, du Ewald und du Michael, bezüglich der Regel absolut keine Ahnung hattet und dann noch viel schlimmer, so tatet, als ob ihr Ahnung hättet und das auch noch völlig falsch dargestellt habt. Ich muss mich wirklich bei allen Hörern und Hörerinnen in aller Ehrlichkeit entschuldigen, da fehlen mir wirklich die Worte manchmal, dass ich jedes Mal euch da den Arsch retten muss. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, ihr macht das trotzdem toll, ihr beiden. Ihr habt Fußballsachverstand, ihr analysiert die Sachen toll, ihr habt gute Gäste, aber Regeln, Fußball, das ist nicht euer Ding. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Da müsst ihr nochmal ein bisschen was drauflegen in den nächsten 100 Folgen, aber ich stehe euch gern zur Verfügung, wenn ihr Hilfe braucht. Euer Patrick.
Ich hab's gewusst, dass du den Wahnsinnigen mit ins Boot holst. Ist ohne Worte, ist das. Also wenn Patrick Ittrich an irgendetwas nicht leidet, dann ist es natürlich Selbstvertrauen. Aber ich respektiere seine unmaßgebliche Meinung. und stelle fest, dass er wirklich über Mutterwitz verfügt und über Ironie, denn er kann das ja nicht wirklich ernst gemeint haben, was er da erzählt. Es ist richtig, wir sind manchmal im Detail nicht so geisteskrank bewandert wie er. Was ja,
ist ja seine Arbeit.
Das, ne? Ist seine Arbeit, das ist klar, dass sie immer irgendwie noch eine Erklärung haben nach dem Regelwerk. Das ist ja das Ding in Deutschland, dass man sich wirklich wunderbar zurückziehen kann und man kann alles ausblenden, die Emotionen und wir haben das ganz klar so und wenn das ist und das und dies und jenes und das, so dann muss ich das so entscheiden, selbst wenn es absolut widersinnig ist und dem Geist. Ja,
sie finden immer noch einen Halbsatz irgendwo auf Seite 480.
Genau. So.
30, um
genau so.
Das zu begründen, warum sie es genau so gemacht haben.
Genau so. Und aus der Verantwortung raus sind, denn das steht ja da, genau so. Und egal, wie der Spielverlauf ist, ob der Gegner dadurch vielleicht, der gar nichts dazu beigetragen hat, irgendwie das Spiel gewinnen zu wollen, da wird er noch belohnt für irgendeinen Blödsinn. Aber nach dem Buchstaben des Gesetzes. Wunderbar. Also, Patrick, mach weiter so. Herrliche Sache. Du bist auch auf einem guten Weg und ich hoffe, dass diese 100. Folge dir auch noch mal Anregungen und Tipps gibt, dich manchmal noch ein bisschen zu hinterfragen.
Ja, aber vor allen Dingen auch weiterhin dran zu bleiben, diesen Sport ein bisschen zu verstehen. Ne? Das ist ja bei manchen Schiedsrichtern so ein bisschen auch ein Problem, oder?
Ja, ich würde es ja, dazu müssten wir mal so ein kleines Spielchen mit ihm machen, so, weißt du, so 6-6 auf dem Platz.
Ah, mittlerweile sind doch bessere dabei, als es vielleicht, sagen wir mal, vor 10, 15 Jahren war. Sind schon ein paar ganz gute Kicker mittlerweile dabei und er soll ja eine Rakete Mümmelmannsberg gewesen sein hier in Hamburg, sagt man. Ne? Gucken wir uns mal an.
Wunderbar. Also aber trotzdem, Patrick, herzlichen Dank für die Glückwünsche und für die Blumen. Ob es immer so ganz ehrlich gemeint war, aber es ist wunderbar. Ich freue mich und vor allen Dingen bedanke ich mich, dass du so oft mitgemacht hast. Und
da die Zeit schon wieder so weit fortgeschritten ist, lass uns doch gleich mal beim Schiedsrichter-Thema bleiben. Also VAR sind wir uns, glaube ich, einig. Das hat wieder nicht so funktioniert, wie uns das eigentlich auch erklärt wurde. Und auch da kann man sich dann wieder hinter der schwammigen Formulierung verstecken. Ja, das war ja jetzt keine, wie war das, ganz klar wahrzunehmende, nee, Blödsinn, das weiß ich selbst gerade nicht, was ich sage irgendwie. Du weißt, was ich meine.
Keine klare,
hilf mir weiter.
Keine klare Fehlentscheidung.
Genau, keine klare Fehlentscheidung.
Und dann kann das ist schon
der VAR dem Hinweis nicht geben an den Hauptschiedsrichter, beispielsweise in Gladbach. Und ich finde, da muss irgendwas anderes her.
Ja, da muss irgendwas anderes her. Das ist ja das, was wir eben schon gesagt haben. Allein dieser Begriff, jetzt weiß ich gar nicht, ob es vom IFAB kommt oder ob wir uns das hier ausgedacht haben. Also der VAR darf nur eingreifen, wenn es keine klare Fehlentscheidung ist.
Das ist eine klar und offensichtlich falsch. So ist
klar und offensichtlich falsch. Alles klar. Das ist eine wunderbare Sollbruchstelle, die man so einbauen kann, um sich immer wieder darauf zurückziehen zu können. Das ist derartig schwammig, weil es einfach eine Einschätzung ist. Was ist denn bitteschön eine klare und offensichtliche Fehlentscheidung? Also ist, selbst wenn du es dir
die gibt es halt dreimal in der Saison, ja, wenn überhaupt.
Ja, ne? Das ist immer eine Frage der Einschätzung. Es ist immer an der. Ich meine, wenn einer klar im Abseits steht, dann steht er klar im Abseits. Logisch. Aber es gibt 90% der ganzen Geschichten, da muss man genauer hingucken. Das sieht dann in der Normalgeschwindigkeit anders aus als in der Zeitlupe. Also ich finde, dass man einfach sich auf dieses Ding nicht immer zurückziehen sollte, auch wenn das ein bisschen Zeit kostet. Das wäre jetzt ein Ding gewesen in Mönchengladbach. Da hätte der VAR sagen müssen, guck's dir doch mal bitte an. Ich sag mal, warum schicken man denn überhaupt einen Schiedsrichter raus, wenn der VAR eingreift, wenn er eingreift und sagt, guck es dir an, dann heißt das ja schon, er geht davon aus, dass es eine, sonst hätte er ja gar nicht eingreifen dürfen. Das ist eine klare Offensichtlichkeit. Also,
und auch da sind sie halt irgendwie wiederum noch nicht einig, weil es halt immer wieder auch die menschliche Entscheidung ist, desjenigen, der da sitzt, also in Gladbach, wird der nicht rausgeschickt. Ich war jetzt am Sonntag in Köln, ich weiß nicht, ob du dieses Handspiel gesehen hast vom Hector. Da wird der Schiedsrichter rausgeschickt, obwohl das klar ein Fall war, der im Vorfeld der Saison besprochen wurde. dass man da nicht mehr pfeift. Also da versteht man einfach, man versteht die Zusammenhänge nicht, ja. Warum da jetzt ja und da nein? Also
ja, stimmt. Das schwierig. War, ja, genau. Also wie gesagt, wir müssen sie jetzt nicht zu sehr vertiefen, aber in dem Moment, wo ich sage, guck es dir selber an, dann hat der VAR ja schon eingegriffen. Wahrscheinlich wird Patrick mich jetzt schon wieder korrigieren, aber das würde ja bedeuten, das ist schon mal eine klare und offensichtliche Fehlentscheidung. Dann könnte der ja auch sagen, du brauchst gar nicht rausgehen, es ist für mich eine Fehlentscheidung und zwar musst du das entscheiden. So, das heißt, die Tatsache, dass sie eingreifen und sagen, guck es dir selber an, zeigt ja schon, dass es immer wieder so Grauzonen gibt. So, und wenn ich so eine Szene, wenn ich zwei Szenen hintereinander bei Upamecano, wo du eher zweimal auf die Idee kommst, einen Elfmeter zu geben, als gar nicht und ihn dann nicht rauszuschicken, das ist schon ambitioniert. Aber gut, weiter. Was haben wir noch?
Da müssen wir noch ganz schnell das Wolfsburg-Thema abhandeln.
Darf ich noch einen? Ja. Ach so, ja. Warte mal.
Wolfsburg. Ich wollte jetzt die Schiedsrichterei zumachen sozusagen.
Ja, ist ja gut. Dann darf ich vielleicht noch mal eine... ja gut, dann mach, wenn du schon mit Wolfsburg angefangen
hast. Ja gut, also ist ja klar, ne, das Pokalspiel ist jetzt gewertet worden für Münster. Wolfsburg ist raus, Wolfsburg legt Protest ein. Ich finde absolut zu Recht. Mir erschließt sich nicht, wieso der DFB komplett raus ist aus der Geschichte, beziehungsweise das Schiedsrichterteam. Man kann sich, finde ich, nicht nur dahinter verstecken und sagen, ja, für die Einwechslung ist ja der jeweilige Verein und die jeweilige Mannschaft zuständig. Natürlich haben die Fehler gemacht, aber ich meine, der vierte Offizielle ist dafür zuständig, die Wechsel aufzuschreiben und die Assistenten schreiben die Wechsel auch mit. Und die hängen doch da genauso mit drin, oder sehe ich das irgendwie falsch?
Jetzt bräuchten wir wieder einen derartig qualifizierten und hochintelligenten Fachmann wie Patrick Ittrich, der uns das Ganze natürlich jetzt auseinanderklamüsern würde. Wir geben ihm mal einen halben Tag Zeit.
Nee, ich habe das schon natürlich...
recherchiert mit ihm?
Knallhart.
Und? Was sagt
er? Naja, das darf ich dir natürlich so nicht sagen, aber hat sich auch gar nicht jetzt pro oder contra geäußert, sondern einfach nur die Sache ist so, der vierte Offizielle ist verantwortlich für den gesamten Ablauf draußen. Mhm. Das heißt, der ist auch derjenige, der die Wechsel führt.
Okay.
Die Assistenten schreiben sich das auch auf ihr Kärtchen drauf, manchmal machen es die Schiedsrichter auch. Und ist ja klar, dass der auch einen Fehler gemacht hat. So, was da jetzt noch an Kommunikation gelaufen ist, also darauf beruft sich ja jetzt Wolfsburg, ne, dass sie sagen, hier, wir hatten Rücksprache mit dem vierten Offiziellen und haben gefragt, also so, es wird ja so dargestellt nach dem Motto, wir haben ja gefragt, können wir nochmal wechseln? Und der hat gesagt, ja. Also es steht Aussage gegen Aussage, wer hat gelogen, werden wir wahrscheinlich nie rausfinden. Aber ich finde, das ist überhaupt nicht der Punkt. Der Punkt ist ja der, dass der vierte Offizielle offensichtlich auch nicht mitbekommen hat, dass die zum sechsten Mal wechseln wollen. So, normalerweise muss doch so sein, der hat sein Kärtchen, da kommen zwei und dann muss er sagen, ey, Moment mal, ihr habt schon viermal gewechselt, zwei könnt ihr jetzt leider nicht mehr reinbringen, sondern nur ein. Wer soll es denn sein?
Ja, das ist die große Frage. Wenn, wenn ein vierter Offizieller einen Regelverstoß begehen würde oder begangen hätte oder hat, was folgt daraus? Dazu müssen wir dann wieder die Paragraphenreiter bemühen, die dann genau wissen, was dazu passieren hat. Die haben wir ja zur Genüge. Keine Ahnung. Aber ich meine, wenn, das kann ich nicht beurteilen. Dass erstmal der Club in der Verantwortung ist bei der Anzahl der Wechsel, das würde ich jetzt mal schon unterschreiben. Das ist ja schon immer
so. Das steht ja überall. Das ist völlig klar. Das ist unstrittig.
Naja gut, aber ich meine, wenn das unstrittig ist, dann ist es ein Regelverstoß und dann kann der DFB so handeln. Die Frage ist, wenn die einen Regelverstoß machen und der DFB macht auch einen Regelverstoß, ob man dann, ob sich das aufwiegt und ob man dann sagen kann, man
macht... Der DFB, glaube ich, oder der Schiedsrichter oder der vierte Offizielle kann in dem Sinne ja keinen Regelverstoß machen. Ja, aber er ist natürlich zuständig dafür, dass das ganze Ding ordnungsgemäß abläuft. Mhm. Und deswegen finde ich, können die sich nicht komplett aus der Verantwortung rausnehmen, sondern müssen sagen, okay, da sind wir auch mit drin. Und das muss ja dann irgendwie auch berücksichtigt werden beim Strafmaß, oder?
Ja, also was willst du denn?
Wiederholungsspiel meinetwegen oder Ansätzen bei dem Spielstand.
Mein Gott, ja, das ist natürlich kompliziert, keine Ahnung. Also ich will jetzt, ich will mal so sagen, wenn sich Wolfsburg darauf beruft, dass sie zum vierten gehen und sagen, können wir noch mal wechseln? Und er sagt ja, dann könnte man auch dann kommt es darauf an, was er darunter verstanden hat. Also können wir nochmal wechseln, kann sich ja auch darauf beziehen, haben wir noch einen Slot zum Wechseln. Das muss ja nicht heißen, können wir nochmal wechseln und habe im Hinterkopf, ich möchte einen sechsten Spieler. Kann ich nochmal einen sechsten Spieler einwechseln? Das ist natürlich eine andere Frage, als wenn ich sage, darf ich nochmal wechseln? Und dann guckt er auf seinen Zettel vielleicht und sagt, okay, ihr habt zweimal bisher, keine Ahnung, ob sie in der Halbzeit gewechselt haben. Du darfst ja ab Halbzeit und dann
Halbzeit plus drei.
Plus drei Slots nutzen. Und dann guckt er kurz mal drauf und sagt, ja, nö, alles klar, wenn du jetzt zwei auf einmal einwechseln willst, keine Ahnung. Also das muss ja nicht heißen, dass er damit gesagt hat, du darfst einen sechsten Spieler einwechseln. Wenn ich allerdings sage zum vierten Offiziellen, darf ich eigentlich auch einen sechsten Spieler noch einwechseln innerhalb des dritten Slots, dann hätte der natürlich gesagt, wahrscheinlich gesagt, oder sagen wir mal, wenn es Patrick Ittrich gewesen wäre, dann hätte er gesagt, wie dämlich bist du eigentlich? Bist du genauso dämlich wie der Lieden und der Borne? Hast du gar keine Ahnung?
Sechs in der Bundesliga, geht's noch?
Wie doof bist du? Wie doof bist du eigentlich? Mach doch erstmal deine Hausaufgaben. Also es ist ein Graubereich, ich habe keine Ahnung. Aber wie gesagt, da fühle ich mich jetzt überfragt. Das ist sicherlich, diese Dinge müssen geregelt sein. Aber ich kann mich nur daran erinnern, früher, dadurch, das ist ja jetzt auch nur entstanden, weil wir auch mal jetzt fünfmal wechseln dürfen. Und dann durftest du auch nur in Verlängerungen das sechste Mal wechseln. Das ist alles durch Corona gekommen. Früher gab es ja diesen ganzen Quatsch nicht. Da wusstest du, ich kann dreimal wechseln, auf Wiedersehen. Da kannst du alle drei auf einmal oder einmal, zweimal, dreimal. So auf die Idee, einen vierten einzuwechseln, bist du dann auch nicht so oft gekommen. Dann gab es noch die Nummer vor langen, langen Jahren, wo du gucken musstest, dass du nicht mehr als drei Ausländer auf dem Platz hast oder irgendwie so etwas. Ne? Da hat es ja auch im Europapokal oder wo auch immer Dinge gegeben. Ne? Otto Rehhagel.
Wechselt. Und Amateure, vier Amateure gab es
ja, auch mal. Ja, solche Geschichten. Da musstest du dann aufpassen, wer steht auf dem Platz, wie viel hast du da, wenn er einen einwechselt, kannst du einen Regelverstoß begehen. Da sind ja auch Leute aus dem Europapokal ausgeschieden. Ich glaube, Christoph Daum mal, ich weiß nicht, ob es Otto im Europapokal gemacht hat, damals. In
der Bundesliga, das war mit Ojikwe.
Ojikwe, den habe ich dann nach Köln geholt, danach als er den eingewechselt hat, ich glaube, hat ein Ausländer zu viel auf Platz gehabt und dann hat er sofort wieder runtergenommen.
Hani Ramsi musste doch dann irgendwie eine Verletzung vortäuschen.
Keine Ahnung, auf jeden Fall. Das ist so, als wenn du in die Bank einbrichst und in letzter Sekunde hast du gerade den Banktresor geknackt. Ach nee, komm, ich geh schnell wieder raus.
War nix.
Ich habe mich vertan. Also es ist, man muss schon wirklich, das ist, und da kommt der Marc van Bommel auch noch aus Holland, wo wahrscheinlich die Regelungen im Bondskap wieder andere sind, aber für mich ist das natürlich desaströs, dass die Teamverantwortlichen und alle drumherum offensichtlich diese Anweisung bekommen haben und diese Mail bekommen haben und dann lese ich mir das mal durch und dann gehe ich zu meinem Trainer-Team und sage, Leute, ne, aufpassen. Wir sind im DFB-Pokal, da steht das
Tipp. Also die Hauptverantwortung ist natürlich beim VfL Wolfsburg. So, ja. Da muss man ja auch nicht drum herum reden.
So sieht's aus.
Klar.
So, was noch?
Achso, ich habe hier noch einen, warte mal. Kennst du den hier?
Der 16er wird 100. Micha Ewald, ich wollte euch gratulieren. Immer wieder schön, euch zu hören, immer wieder auch schön mitzumachen. Ich wünsche euch auf die nächsten 100 wieder eine interessante Reise und alles Gute für euch und für euren Podcast. Bleibt gesund.
Wer war das denn jetzt?
Na, Steffen Baumgart, der neue Heiland aus Köln.
Das war Steffen, das hätte ich jetzt gar nicht erkannt. Schön, freue ich mich sehr.
Mit dem müssen wir ja auch kurz drüber reden, ne? Das war ein Top-Start, den er da hingelegt hat.
Ja, das kann man so sagen. Also,
und vor allen Dingen hat es mir gezeigt, also oft finde ich, werden Trainer ja auch überhöht, gerade bei Mannschaften, die halt bestückt sind wie Bayern, Barca, jetzt vielleicht nicht mehr Man City und so weiter. Ja, also ich glaube, da hat es dann vielleicht weniger damit zu tun, der besondere Fußballtrainer zu sein, sondern eher derjenige zu sein, der Dompteur ist. Aber was Steffen da mit doch, wie ich finde, einem eher bescheidenerem Kader jetzt zumindest im ersten Spiel mal hingelegt hat, wo man gleich seine Idee auch gesehen hat. Das zeigt mir Trainer sind vielleicht doch nicht so ganz unwichtig für dieses Spiel am Ende. Ne? Das muss so eine gute Erkenntnis sein für dich.
Absolut, nein, das ist ja auch so. Also du kannst, ohne gute Spieler ist es schwer für jeden Trainer etwas hinzubekommen, das ist klar. Aber der Trainer ist schon der entscheidende Mann mit seinem, also dass er sein Team anleitet, dass er entscheidet und mitentscheidet, was heißt mitentscheidet, er entscheidet mit seinem Team zusammen, wie trainiere ich denn eigentlich und was habe ich für eine Belastungssteuerung und in welcher Grundordnung spiele ich und wie coache ich die Leute. All diese Dinge sind eine riesengroße Verantwortung und können über die Arbeitsatmosphäre, die ich kreiere, über das, wie ich die Leute auf den Platz schicke und welche Leute ich auswähle, haben den größten Einfluss. Man kann vieles kaputt machen, man kann auch vieles richtig machen. Ich freue mich für Steffen, dass das gut gegangen ist. Ich fand das auch Modest ist für mich immer ein Spieler, den ich bringen würde. Auch ein Kainz hat mir immer gut gefallen. Ich kenne ihn noch, als er bei Rapid Wien, glaube ich, gespielt hat. Da haben wir mal ein Vorbereitungsspiel vor langen Jahren gehabt, habe ich schon gesehen. Das ist ein richtig guter Mann. Der ist schnell. Und der wird torgefährlich und der bringt Assists. Also, und dann spielt er natürlich auch über die Flügel. Das ist auch etwas, was mir entgegenkommt, dass die Flügel eben entsprechend besetzt sind. Dann kommt man schlecht dagegen durch und man hat nach vorne gute Möglichkeiten. Also insgesamt gesehen tolle Geschichte. Und auch, ich sehe es nicht ganz so, dass er nicht so einen guten Kader hat. Ich finde, dass das in Ordnung ist und dass es natürlich auch immer darauf ankommt, welches Selbstvertrauen sie haben. Aber wenn ich dann noch Duda einwechsle, anders und auch wenn er öfters verletzt ist, Schaub, auch wenn er nicht so schnell ist, aber ein richtig guter Fußballer ist, Özcan, der ein gestandener Spieler ist und Ezibue.
Freund Ezibue.
Ja, der ist, da musst du aufpassen, dass er nicht so viel im eigenen 16er auftaucht. Aber das kann man auch verbessern. Also, schöne, gute Sache. Insgesamt gesehen finde ich, also ich habe ja jetzt schon 3 Spieltage zweite Bundesliga hinter mir, aber dieser Spieltag, da haben wir natürlich alle drauf hingefiebert, Gladbach-Bayern haben wir schon gesagt. Kurz mal angesprochen, da hat Gladbach sicherlich im Grunde genommen den Punkt sich verdient über Sommer, der Weltklasse-Paraden gebracht hat und die Bayern fast zur Verzweiflung gebracht hat. So, die anderen Spiele, Greuther Fürth geht unter in Stuttgart, chancenlos, hat aber für mich auch was damit zu tun, dass sie wichtige Spieler abgeben mussten.
Na klar.
Ganz, du steigst auf. Verlierst
die 4 wichtigsten Spieler. Das ist schon ein bisschen absurd. Ne?
Hast eine top zusammen eingespielte Truppe und plötzlich sind 4 Spieler weg. Also das konnte man sehen. Aber da hat auch der Torwart für mich, das ist auch so ein Thema, dass wir beide gesagt haben, nach dem Spieltag so viele Torwartfehler wie an diesem Spieltag haben wir selten gesehen. Und der Burchardt, muss ich ehrlich sagen, der steckte fast in jedem Tor mit drin. Die sind dann zwar zum Kopfball gekommen, aber er hat teilweise gar nicht reagiert. Oder stürzt sich den Leuten entgegen, wird überlupft. Da war alles dabei, was Gott verboten hat. Das darf man auch nicht vergessen. Da waren ein paar Haltbare dabei. Also wie gesagt, Hoffenheim,
Biel. Und da nochmal kurzer Einschub von mir. Das ist so ein bisschen untergegangen. Also die Kollegen haben es auch nicht so richtig. Ich habe jetzt das nur bei Sky gesehen. Da haben sie nur eine Zeitlupe kurz gezeigt, weil das wirklich sehr übel wohl aussah. Dieses Einsteigen von Burchardt. Ich will mich jetzt nicht auf ihn einschießen. Und ich unterstelle ihm auch keine Absicht. Aber so wie er da mit beiden Beinen gestreckt rein ist in den Zanko, ja, also
rote Karte,
das kann ja für mich wäre es auch eher rot gewesen.
Rote Karte, also. 11 Meter, braucht man gar nicht drüber zu reden. Also dass das auch nicht thematisiert wurde, das gehört mit zu den Kuriositäten dieses Spieltags. Was ich noch sagen will, von 2 Spielen möchte ich noch reden. Das eine ist am Sonntag, außer Köln war Mainz auch da. Und Mainz hat natürlich verteidigt mit allem, was ihnen zur Verfügung steht. Aber du siehst, dieser Aufwärtstrend, defensiv stabil, leidenschaftlich und so weiter und so fort mit Svensson, der bleibt
gestehen. Aber erklär mir das mal kurz, wie kann denn das überhaupt gehen? Also ich habe das Spiel nicht gesehen, weil ich nun in Köln war und habe aber nur den Aufruhr mitbekommen, weil die ja nun irgendwie 11 Leute wegen Covid-Maßnahmen nicht dabei hatten.
Ja.
Dann denkst du, Leipzig. Ja, die haben breite Brust, auch wenn sie 1-2 Leute verloren haben. Also was soll da schon passieren? und am Ende gewinnt Mainz das Ding 1-0.
Ja gut, sie haben ja trotzdem noch eine gute Mannschaft auf dem Platz gehabt. Burkhardt, Lee und Nebel. Nebel ist ein junger Bursche, Tauer auch, Barrero, Aaron links kennst du auch, Widmer, Niakite, Belhak. Da sind natürlich immer noch vernünftige Leute auf dem Platz, aber es ist einfach diese Leidenschaft und es ist diese defensive Organisation, die es unheimlich schwer macht, da durchzukommen. Aber es ist natürlich auch eine Abwehrschlacht par excellence gewesen. Also man kann Leipzig jetzt überhaupt nichts vorwerfen. Ein Nkunku muss ein, zwei Tore machen, der hat dann nochmal aufgezogen. Der Torwart hat super gehalten, aber das ist wirklich am Ende eine Abwehrschlacht gewesen.
Und Mukiele hat einen Ball gespielt, den er so wahrscheinlich in seiner Karriere auch nicht wieder spielt.
Ja, das war ein Selbsttor. Wenn man so will, war es ein Selbsttor. Ne, der will den Ball wegschlagen und schießen fast ins eigene Tor. Das ist ja Niakite ihn nur noch ein. So, das war das eine. Und das andere ist natürlich dieses Spiel, das habe ich mir, die anderen Spiele siehst du dann ja in der sonntags nicht, aber samstags nur in der Konferenz, aber Dortmund-Frankfurt, das war für mich natürlich ein Highlight, muss ich sagen. Jetzt muss man sagen, Frankfurt ist natürlich nicht das gleiche Frankfurt wie vorher. Silva ist weg und Jovic zurück nach Real Madrid und dann kommen neue Leute. Gut, hinten, das ist ja fast die gleiche Mannschaft, bis auf Barkok, Boré, die da gespielt haben. Aber Dortmund war an dem Tag einfach eine Klasse besser, muss man sagen. Mit Hazard, Haaland, Holland, Reus, aber auch in so einer Formation im Gegensatz zum Supercup, wo der Rose mit einer Raute spielen lässt, was ich nicht verstanden habe. Wodurch Bayern München riesengroße Freiräume auf den Außenbahnen hatte. Ne, mit Davies und Stanicic hat das jetzt gar nicht so genutzt, aber Davies, der konnte anlaufen, wie er wollte. Und oft stand der Passlack, der sowieso schon als rechter Verteidiger nicht gerade, das ist nicht seine perfekte Position, aber sie haben im Moment dann niemanden scheinbar. Also das habe ich nicht verstanden, aber in dem Spiel gegen Frankfurt, da muss ich sagen, das war sensationell und das Sensationellste war natürlich der Haaland. Haaland hat ein Spiel abgeliefert, muss man sagen. Das muss man sich eigentlich einrahmen. Und
ist eigentlich fast ein Wunder, dass die den halten können. Ne? Also dass da nicht jetzt, klar, Man City bemüht sich jetzt irgendwie um Kane und das kann man ja auch verstehen. Der wird sicherlich auch noch ein paar Jahre seine Tore machen. Aber wenn man Haaland sieht und sieht, wie alt der ist, also da muss ich doch eigentlich als Weltklub sagen, da setze ich jetzt alles dran, dass ich den kriege. Ja,
ja, ich würde mich freuen, wenn Dortmund ihn halten kann. Man sieht eine wachsende Unzufriedenheit bei ihm, wenn er ein Spiel nicht gewinnt, so wie jetzt gestern mit Bayern München. Da flippt er fast aus und das macht ihn ja auch aus, diese unglaubliche Leidenschaft. Er rastet völlig aus, wenn ein Angriff nicht zu einem Tor führt. Ne, daran kann man diese Entschlossenheit sehen. Das waren ein paar Szenen gestern, wo sie sich durchspielen, da kommt der letzte Ball nicht, dann rastet der fast aus. Ne? Aber in diesem Spiel muss ich sagen, natürlich hat Frankfurt dort auch wahrscheinlich ein bisschen ihnen in die Karten gespielt. Hasebe, So, das sind jetzt wenn da Tempo aufgenommen wurde im Konter, ist das schwer auch zu verteidigen, muss ich sagen. Ich meine, du bist ja, wie soll ich es sagen, also du bist weiß ich jetzt nicht, ob das immer, aber es waren ja Kontersituationen dabei und in Dortmund im Konter ist fast nicht zu verteidigen, wenn die entsprechenden Leute auf dem Platz stehen. Das war gestern anders, aber wenn Reus in der Top-Verfassung ist, wenn Hazard, der genau weiß, wo der Ball hin muss, dann sind, und Reiner macht es auch ab und zu richtig gut, oder gute Pässe von Dahoud, dann ist das fast nicht zu verteidigen. Und was der Haaland da gebracht hat, also nach so einem Spiel, man muss immer aufpassen mit Superlativen, aber dann denke ich mir, das ist im Moment eigentlich der effektivste und beste Stürmer der Welt. Von allem her, wenn du das Gesamtpaket siehst, Schnelligkeit, Durchsetzungsfähigkeit, Assists,
Abschlüsse,
Leidenschaft,
Kopfball,
Abschlüsse, das ist
Wahnsinn. Tempo.
Ein Tempo, der nimmt den Ball und rennt los und dann wollen die ihn umhauen. Der bleibt auf den Beinen, das ist ja auch gewesen, dagegen, wie er dann auf den Beinen bleibt und natürlich auch da mal ein bisschen Glück dabei war, aber es ist, das ist schon ein Naturereignis. Und auch die Quote an Toren, er ist ein total authentischer Typ. Jetzt ist er ein bisschen, für mich zieht er gerade ein bisschen übers Ziel hinaus, weil er so ein bisschen, gestern war, wenn er sauer wird, wenn er keinen Erfolg hat, dann wird er ungerecht. Ja, dann pustet er den Neuer auch schon mal um im Luftkampf und dann geht er schon mal hin, dann wird er sauer und ungerecht. Aber das ist natürlich ein Teil, ein Ausdruck von seinem unglaublichen.
Also das Glück für Dortmund und vielleicht auch für die Bundesliga ist, momentan kann ihn, glaube ich, keiner mehr bezahlen, weil PSG wird jetzt nicht auch noch Haaland holen, oder passt der denn irgendwo rein? Kriegen wir den auch noch mit auf den Platz? Da wird schwer langsam, ne?
Ja, das ist ja so, du kannst ja natürlich noch, du kannst versuchen, irgendwie so ein Ferrari mit 6 goldenen Stoßstangen vorne zu bestücken. Wenn der Auspuff hinten abfällt, dann nützt das auch nichts. Ne? Das haben wir ja schon oft gesagt. Also irgendwo musst du auch mal Schluss machen. Du hast Man City angesprochen, das ist vielleicht auch noch mal etwas.
Ja, das wird nicht passieren. Also ich denke, das wird wirklich auf Kane hinauslaufen. Chelsea hat Lukaku geholt und sonst gibt es momentan im Weltfußball keinen, der bezahlen kann. Also ja, Barcelona hat andere Sorgen, Real diese Saison auch nicht.
Ja, aber ich meine nicht nur das. Ich habe die Tage mit Christian auch mal ein paar Minuten telefoniert, Christian Streich. Und der hat die gleiche Meinung wie ich diesbezüglich. Ein Harry Kane, ich respektiere ihn, das ist einer der besten Stürmer, einer der besten Mittelstürmer der Welt. Aber im Grunde genommen, im Dembele-Stil, einen Wechsel zu erzwingen, indem ich nicht zum Training gehe, dann würde ich...
Ja gut, da sind die Meinungen, da steht auch Aussage gegen Aussage. Da weiß man jetzt auch nicht genau, was da ist, aber es wirkt auf jeden Fall so, als ob er es natürlich erzwingen will.
Wenn er nicht zum Training geht, was kann denn da eine Aussage sein, dass er?
Angeblich war es abgesprochen, dass er erst zum späteren Zeitpunkt eintritt ins Training. Okay. Aber ich meine, der war jetzt zum Beispiel am Wochenende nicht mal im Stadion. Also ich meine, viel mehr musst du ja nicht wissen. Ne? Der war nicht im Stadion.
Beim Spiel?
Ja.
Quarantäne wegen Covid?
Nee.
Nein. Ja, also wenn es so wäre, muss ich ehrlich sagen, dann würde ich mir von Pep Guardiola, den ich sehr schätze und der auch in der Regel die richtigen Dinge sagt und die richtige Einstellung hat, würde ich mir von ihm wünschen, dass er sagt, pass mal auf, mein Freund, jederzeit, wir verpflichten dich gerne, aber so auf keinen Fall.
Aber da ist halt Pep Guardiola anders als du. Der nimmt ihn 100%, wenn er ihn kriegen kann. 100%.
Weiß ich nicht. Also wenn wir das weiter einreißen lassen und zulassen, dann hast du irgendwann mal verloren den Spielern gegenüber. Ne? Also das ist einfach.
Habt ihr das nicht sowieso schon?
Ja, weiß ich nicht. Also ich sag mal, du kannst machen, was du willst, aber so werden wir dich auf keinen Fall verpflichten. Weil es ist ja nicht nur so zu sagen, ich bekomme einen guten Spieler. Ich bekomme in dem Moment aber auch einen Spieler, der vielleicht irgendwann mal mit mir dasselbe macht. Jetzt kann man sagen, gut, Man City droht jetzt nicht unbedingt, dass er zu einem, keine Ahnung, zum noch besseren Verein irgendwo hinwechseln könnte. Aber wenn Dortmund, Dembele hat das schon von Rennes nach Dortmund erzwungen. Und das ist dann Karma, dass Dortmund das Gleiche mit Dembele gegenüber in Richtung Barcelona passiert. Also wenn ich jemanden verpflichte und dann nur drauf gucke, wie spielt denn der eigentlich Fußball und nicht darauf achte, was hat da für einen Charakter, dann kann mir das Gleiche auch irgendwann mal passieren. Und mit solchen
aber ich finde, man muss da auch ein bisschen fair bleiben. Kane ist ja nun wirklich lange Jahre da gewesen. Und so ganz genau wissen wir natürlich nicht, was da im Hintergrund besprochen wurde.
Stimmt.
Levi muss man, glaube ich, auch ein bisschen vorsichtig sein. Das ist ein eiskalter Verhandler, der nur nach eigenem Interesse handelt, nur nach Interesse des Vereins handelt, was ja auch okay ist. Aber ob da nicht vielleicht auch irgendwelche Absprachen gelaufen sind, dass gesagt wurde, okay, wenn jetzt diese Saison wirklich mal so ein Angebot kommt, du hast hier so lange die Knochen hingehalten, du hast für den Verein gesorgt, der ist ja jetzt nicht 3 Monate da gewesen, ne? Schon ein bisschen länger. Und das kann man, finde ich, auch nicht mit Dembele vergleichen.
Okay.
Vielleicht kommt die Wahrheit ja irgendwann nochmal raus, was wirklich gelaufen ist.
Genau, also du hast recht, ich weiß es wirklich nicht bis im Detail. Das ist das, was rüberkommt. Ich sage nur, wenn, dann wäre das nicht korrekt. Gut, also dann lass uns gleich rübergehen zum Gespräch mit Klaus Augenthaler. Genau. Das Einzige, das Einzige, was ich so nach dem Dortmund-Spiel habe ich so gedacht, boah, das kann jetzt mal richtig spannend werden, diese Saison. Es wäre vielleicht mal, bevor der FC Bayern am Ende der Saison den 10. Meistertitel mit einem Zucken des rechten Mundwinkels zur Kenntnis nimmt, wäre es vielleicht schön, dass es dieses Jahr, dass es diesmal ein bisschen spannender wird. Und als ich dann gestern Abend dann wieder sehe, wie sie verdient, dann doch wieder Supercup gewinnen, dann schwindet die Hoffnung wieder ein bisschen. Aber wir sind ja am Anfang der Saison, ein Spieltag erstmal, und müssen wir sehen, was passiert.
Genau. Und jetzt wollen wir natürlich auch Gerd Müller entsprechend würdigen, der am Sonntag verstorben ist, und wir haben uns überlegt, wen können wir nochmal anrufen, um auch so ein bisschen was zu erfahren, wie der Bomber der Nation so getickt hat im Laufe seiner Karriere, und haben, glaube ich, einen sehr guten Gesprächsgast gefunden.
Genau so.
Der Anruf der Woche. Heute bei.
Dann freuen wir uns wirklich sehr, dass wir mit jemandem sprechen können, den wir lange nicht mehr so in der Öffentlichkeit gehört haben, der sich ein bisschen zurückhält, der aber zu unseren Themen eine ganze Menge sagen kann. Wir freuen uns, dass wir Klaus Augenthaler erreichen. Grüß dich, Klaus.
Hallo, servus.
Hallo, Klaus. Schönen guten Morgen auch aus Mönchengladbach.
Servus, ja.
Ja, sehr schön. Also ich freue mich auch, mal wieder was von dir zu hören. Wir haben ja gestern schon mal ein bisschen telefoniert.
Ja.
Wir kennen uns ja so nun seit langen, langen Jahren. Ich bin, ich denke immer, ich wäre gar nicht so alt, aber ich bin sogar noch ein paar Jahre älter als du.
Ich wollte dich ja fragen, was bist du für Jahrgang? Du bist, glaube ich, 3-4 Jahre älter.
Ja,
wir haben einige Male gegeneinander gespielt.
Genau so, ich bin von 53.
Ja.
Und du bist, ja, ich bin ja auch nicht so früh in die erste Bundesliga gekommen. Du bist 76, damals als Spieler bei Bayern München, glaube ich, angefangen, richtig?
Ja, bin 76 zu Bayern gekommen.
Ja, Moment, in die erste Mannschaft. Aber warst du nicht vorher schon 75 bei den Amateuren?
Nee. Ich war ein A-Jugendlicher. Wir haben eine sehr gute Jugendmannschaft gehabt beim FC Luzern in meiner kleinen Heimatstadt.
Ja.
Wo unter anderem auch 60 Augsburg und Bayern mit dabei war. Und da sind wir Meister geworden. Und dann Werner Olk war ja damals Co-Trainer bei den Bayern,
ja,
auf uns aufmerksam geworden. Und ein paar Tage später haben wir dann eine Einladung gekriegt, 4 Spieler von unserem kleinen Verein zum Probetraining zu FC Bayern.
Ja, aber jetzt, also bei Wikipedia steht 75, 76 Bayern Amateure oder A-Jugend. Bist du dann noch in die A-Jugend gekommen oder direkt bei den?
Ich durfte nach A-Jugend spielen. Ich wollte dann, für Bayern gegen meinen ehemaligen Verein Vilshofen spielen, und dann der damalige Manager Robert Schwan hat gesagt, von wegen, du spielst nicht für die A-Jugend, wir haben dich für die erste Mannschaft geholt. Ne?
Ja.
Als Ersatz mehr oder weniger oder Backup oder für einen Gerd Müller, weil ich in der A-Jugend noch Stürmer gespielt habe.
Ach, du hast... okay.
Wahnsinn.
Da macht das ja die Geschichte nochmal richtig rund irgendwie. Das heißt, die Anfangssituation war eigentlich eine ganz andere, als es dann am Ende sich karrieremäßig entwickelt hat.
Ja, absolut. Ja. Ich war in meiner ganzen Jugendzeit Stürmer.
Wahnsinn.
Okay. Also es hat natürlich auch einen traurigen Hintergrund, das muss man ja einfach beim Namen nennen. Wir alle sind Sonntag ja schon ein bisschen geschockt gewesen. Ich war in Köln im Stadion, habe hinter mir Wolfgang Overath gesehen. Und dann sind Ewald und ich natürlich schon die Leute so mal durchgegangen, okay, mit wem können wir einfach nochmal drüber sprechen, von wem können wir nochmal ein bisschen was erfahren, was war es eigentlich für ein Mensch, wie war der im Umgang? Ich kenne jetzt ja nur vom Fernseher, Ewald hat gegen ihn gespielt, du hast ja eine ganz andere Erfahrung, wenn wir da gleich einsteigen irgendwie, wenn du sagst, du warst quasi eine Art Konkurrent. Wie waren so die ersten Momente, als du ihn
dann erlebt hast? Ja, ich war jetzt nicht Konkurrenz, weil man hat zu den Spielern aufgeschaut. Müller, Meier, Beckenbauer, Bulli Roth, wer da alle beim FC Bayern. Sie haben damals dreimal hintereinander den Europapokal der Landesmeister gewonnen. Und für mich war das wie, ja, ich habe das im Fernsehen gesehen, beziehungsweise ich war ja bei dem Spiel in Brüssel mit meinem Verein vor Ort. Bei dem 1-1, wo der Schwarzenbeck kurz vor Schluss den Ausgleich macht gegen Atletico Madrid. Das war für mich dann, ja, unbeschreiblich, dass man dann 3 Wochen oder 4 Wochen später mit denen trainieren darf und kann. Es war eine Ehrfurcht hoch 3.
Gibt es Erinnerungen, wie dieser Moment war? Also wie du sagst, Ehrfurcht. Also geht man da mit zitternden Knien in die Kabine rein und sagt, ja, hallo, ich bin Klaus? Oder wie war das?
Ja, Ja, ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, aber nach dem dreitägigen Probetraining habe ich natürlich dann Hurra geschrien, wie mir der FC Bayern angeboten hat, einen Vertrag zu unterschreiben. Damals gab es so, wurde eine Polenmannschaft gegründet. Wir haben außer Konkurrenz in der Bayernliga Süd gespielt, aber ich habe mit der ersten Mannschaft gespielt, trainiert und mit der zweiten dann mehr oder weniger gespielt, bis ich mein erstes Bundesligaspiel machen durfte.
Das ist Wahnsinn. Also ich, wenn ich so zurückdenke, heute ist es ja nun auch eine etwas andere Situation. Du hast viele Spieler, die schon in Nachwuchsleistungszentren sind, schon mit heute mit 14, 15 und die dann vielleicht auch schon mal vorher beim Training dabei waren und natürlich auch eine gewisse Aufmerksamkeit erfahren. In den Jahren, von denen wir jetzt reden, 70er Jahre, das ist bei mir so gewesen, aber bei vielen anderen Spielern auch, so wie bei dir jetzt auch, ist es ja oft so gewesen, dass du als nicht als Jugendspieler schon zu einem Bundesliga-Spielerverein kamst, sondern dann, keine Ahnung, am Ende der Jugendzeit oder zu Beginn aufgefallen bist wie du jetzt. Und dann war das natürlich nochmal etwas ganz anderes, wenn du plötzlich als ganz junger Spund in so einen Bundesliga-Kader gekommen bist.
Ja, das war eine Ehrfurcht. Ich weiß nicht, kennst du die Spielchen 5 gegen 2, Ewald?
Ja,
genau. Ja, wo du dann mit Beckenbauer spielst, mit Schwarzenbeck und bei einem Zweifel hast du einen Ball, hat der Franz nur geschaut gehabt und bist du freiwillig in die Mitte
genau
gegangen.
Genau so. das kenne ich bei uns auch. Das, also ich war jetzt schon ein bisschen älter, als ich nach Gladbach kam, 77, da war ich ja schon 77, was war ich denn da? 23. Ja, ja. Ich habe ja noch 2 Jahre Senioren in meinem Heimatort gespielt. Und dann war ich 3 Jahre bei Bielefeld. Also ich war schon 5 Jahre im Seniorenbereich und dann kam ich nach Gladbach und die waren, das war das Jahr, nachdem sie gegen Liverpool im Finale des Europapokals der Landesmeister unterlegen waren und aber auch ein paar Mal deutscher Meister hintereinander waren, auch vor Bayern München. Und dann kannst du dir ungefähr vorstellen, auch wie ich kleiner Pupser aus der zweiten Liga, auch wenn ich dort gute Leistungen gemacht habe, aber da war das Gleiche. Ne? Also da gab es ein paar Spieler, die meisten waren korrekt, aber es gab auch ein paar Spieler, die haben einfach keine Fehler gemacht. Also, dafür musstest du dann büßen, ist ja klar.
Ja. Und so ging es ja auch weiter dann, ne? Bei Trainingsspielen und. Ich kann mich noch gut erinnern, gab es einen Spieler, der mich verbal immer wieder attackiert oder fertig gemacht hat. So, Junge, was willst du denn hier?
Genau so.
Junge, lern erst einmal richtig mit Messer und Gabel essen, lern erst einmal richtig Deutsch, weil ich einen niederbayerischen Dialekt habe.
Ja.
Und dann hat mir der damalige Co-Trainer Werner Holk, der mich ja mehr oder weniger gesichtet hat oder empfohlen hat, gesagt, Junge, du musst deine Ellenbogen ausfahren, sonst kannst du wieder nach Hause gehen. Ja, so kannst du dich nicht durchsetzen. Und dann gab es halt eine Situation, dann habe ich diesen Spieler, ich will den Namen nicht nennen, war ein Rheinländer. dann habe ich ihn rasiert und dann habe ich fast schon ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich ihn wirklich gepackt habe und habe mich so über die Schulter umgedreht und zum Werner Holk geschaut gehabt und hoffentlich schimpft mich der jetzt nicht, dann hebt er den Daumen. Wie der Cäsar damals. Und 10 Minuten später habe ich ihn nochmal gepackt.
Ja, das war.
Und das hat mir dann gesagt, der hat mir nachher mit mir gesprochen und sagte, du musst deine Ellenbogen ausfahren. Das heißt natürlich nicht, dass du jeden jetzt niederprügelst, sondern das ist eben der Unterschied zwischen Juniorenbereich und Seniorenbereich. Da musst du dich schon durchsetzen. Und es geht jetzt nicht so, das war ja damals nicht der Amateurbereich, sondern es war der FC Bayern.
Aber ganz kurz nochmal, das hatte ich jetzt wirklich so nicht mehr auf dem Schirm. Wenn du als A-Jugendlicher quasi als Stürmer noch gekommen bist, ne, dann ging es ja aber relativ schnell, dass du nach hinten gerutscht bist in die Abwehr. Hat Detmar Kramer das dann relativ schnell für sich erkannt, dass das besser läuft für dich da, dass das die Position wäre?
Ja, damals war ja nicht nur Gerd Müller da, sondern da waren noch einige andere Stürmer, wo ich gemerkt habe und gesehen habe, da hast du noch weit weg von denen. Ich habe in der Jugendnationalmannschaft ja auch, glaube ich, nur einmal das Stürmer gespielt und dann im Mittelfeld meine ersten Jugendländerspiele gemacht. Und mein erstes Bundesligaspiel habe ich auch unter Detmar Kramer gegen Borussia Dortmund. Das war mein Lieblingsverein damals. Ich war ja Dortmund-Fan, darf man ja gar keinem sagen.
Ach Quatsch.
Weil Siegi Held immer mein Idol war, weil er ausgeschaut hat wie ich und ich habe einen Freund gehabt, der hat ausgeschaut wie der Lothar Emmerich. Ja. Und ja, so sieht man halt dann, irgendwo habe ich das verschwiegen, dass ich dann Dortmund-Fan war. Und ich bin dann, ja, Wie gesagt, mein erstes Bundesligaspiel vergesse ich nie. Detmar Kramer kam am Freitagabend aufs Zimmer, sagt der Junge, du spielst morgen gegen, weiß nicht mehr gegen wen genau, auf alle Fälle Mittelfeld, den sollte ich ausschalten. Und ich habe mir immer Ziele gesetzt. Ja, ich habe damals als 16-Jähriger den Traum gehabt, Profi zu werden. Und dann habe ich es geschafft, zum FC Bayern zu kommen. Dann habe ich mir wieder ein Ziel gesetzt. Ich bin zwar Profi, weil ich nur Fußball spiele, aber ich habe noch nie ein Bundesligaspiel bestritten. Da war das mein nächstes Ziel. Und auf einmal stand das vor der Tür. Das war gegen Borussia Dortmund. Und dann haben wir wieder ein Ziel gesetzt. So, ich hatte eine feste Aufgabe gegen einen Mittelfeldspieler von Dortmund, der marschiert ist, wie der Ewald damals. Und ich habe es ja immer im Kopf gehabt, ich möchte in meinem ersten Bundesligaspiel ein Tor machen. Und da war, ich sehe den Ball nach Flanke, Gerd Müller ist im Kopfball-Duell und dann ist war wie ein Pressball und der Ball fällt runter, 6 oder 7 Meter vor das Tor und ich habe mein erstes Tor gemacht, meinem ersten Bundesligaspiel.
Wir reden vom Mittwoch.
Da sind wir wieder zurück auf Gerd Müller.
Genau so.
Gerd Müller hat, ja.
Ja, sag.
Nein, weil du vorher gefragt hast, Gerd Müller, ich meine, zu der damaligen Zeit, wir haben ja 3 Kabinen gehabt. Das waren die Nationalspieler, das waren die Stammspieler und das waren dann die jungen Spieler.
Genau so.
Ja. Die letzte Kabine, ja, ja. Aber Gerd Müller, muss ich sagen, war derjenige, der uns Jungen damals gut behandelt hat. Franz Beckenbauer kaum mal was zu uns gesagt. Sepp Maier, ja, wenn wir im Spiel einen Fehler gemacht haben, Georg Schwarzenbeck war okay. Aber Gerd Müller, hat immer gesagt, kleiner, ja. Bist du verrückt, wenn es dann im Training wieder mal geracht hat? Ja. Aber Gerd war ein super Typ und kann mich noch gut erinnern. Er hat einen Berater damals gehabt und wir haben zweimal trainiert, Vormittag und Nachmittag. Und zwischen den Trainingseinheiten ist er mit seinem Berater oder Freund zum Tennisspielen gegangen, in der Nähe von der Sebener Straße.
Wahnsinn.
Da hat er gesagt, Burschen, willst du mitkommen? Kriegst du eine Wurstsemmel oder Lebergasse mittags? Und wir haben die Balljungs und haben natürlich Gerd Müller die Bälle geholt und dafür haben wir eine Lebergasse gekriegt zum Mittagessen.
Also Wahnsinn.
Das muss man also mit anderen Worten, er hatte noch Kraft, ein bisschen Tennis zu spielen. Also bei den Einheiten hat er nicht alles rausgehauen oder wie war es so?
Nee, beim Training war er clever, da hat er sich rausgehalten. Wobei er war so ehrgeizig, er wollte kein Trainingsspiel verlieren. Ja, da war er sauer, da war er stinksauer, wenn er ein Trainingsspiel verloren hat.
Aber ich kann mir vorstellen, dass zu der Zeit das jetzt nicht unbedingt zur Stellenbeschreibung eines Weltklasse-Mittelstürmers gehörte, sich sehr viel an der Defensivarbeit zu beteiligen und dauernd nach hinten zu rennen. Ne? Sehe ich das richtig?
Das hast du auch nicht.
Nee, Moment. Vorsicht.
Es gibt, aber ich kann mich erinnern an Spiele, die ich bei Gerd Müller gesehen habe, wo wir zum Stadion, wo ich schon auf der Bank gesessen bin. Bei wichtigen Spielen, Europapokalspielen, hat der Gerd sehr viel nach hinten gearbeitet.
Ja, da ging es wahrscheinlich auch nicht anders. Ne? Das ist ja auf dem höchsten Niveau musstest du das. Aber es war wirklich damals so, dass man, dass so Stürmer, die Trainer haben das nicht gefordert und Stürmer haben auch dann oft, das ist ja eine lange Erzählung gewesen, die mit der ich selber als Trainer noch konfrontiert wurde. Als Trainer, wenn ich so viel nach hinten laufe, dann kann ich hier vorne keine.
Da vorne nichts. So. Ja, das war damals so üblich, aber bei wichtigen Spielen, gerade jetzt Gerd Müller, aber gesagt, Gerd war eigentlich ein Strafraumspieler und wenn er dann 30 Meter beim eigenen Tor mitarbeiten muss, dann ist er ein bisschen weit nach vorne. Mhm. Aber bei wichtigen Spielen hat er mitgearbeitet.
Ja,
und man braucht jetzt nicht, wenn man das erwähnen, er war der beste Stürmer, was den Strafraum anbelangt. Und ich habe sehr viel, ja, weil ich bin ja dann ins Mittelfeld gerückt und dann wieder Trainerwechsel war Julia Laurent, Detmar Kramer in die Abwehr gekommen. Und da habe ich sehr viel im Training gelernt, wenn ich an Gerd gespielt habe. Also ich mir gedacht, du hast schon Ball, nee, er hat einen Hintern raus, gedreht und das Tor gemacht. Ja.
Also um das nochmal.
Konnte man ihn denn im Training auch richtig anpacken oder hat man sich das getraut oder ist man da gar nicht richtig hingegangen?
Er hat versucht hinzugehen, aber dann hat er schon gesagt, du Kleiner, spinnst wohl, bist du ein
bisschen verrückt? Ich bin's der Kerl.
Aber zu unseren Jungen hat er immer gesagt, hey Kleiner, pass auf, geh. Oder hintritt. Dann hat man auch aufgepasst. Man wollte ja keinen Star verletzen.
Ja. Oder, also ich kann mich erinnern an eine ähnliche Situation bei uns in meinem ersten Jahr. Das war das letzte Jahr von Jupp als Spieler. von Jupp Heynckes. Mhm. Und Jupp war ja auch eine Ikone zu dem Zeitpunkt, ohne Worte. Aber er hatte schon richtige Verletzungsprobleme und konnte schon gar nicht mehr so richtig gut. Und er war parallel beim Trainerlehrgang in Köln, hat den Trainer gemacht. Und nach einem Jahr hat er dann aufgehört. Dass am Ende seines Jahres war ja dieses 12:0 gegen Dortmund in Düsseldorf, wo wir da mit Köln und so die Meisterschaft gestritten haben, wo er kaum noch laufen konnte, aber 5 Tore gemacht hat. So, und in dem Jahr, Winnie Hannes war natürlich schon 2 Jahre länger da, 1-2 Jahre länger da als ich. Ich kann es jetzt nicht beschwören, aber da kann ich mich auch an so eine Szene erinnern, wo wir im Training spielen, wo der Winnie dann mal den Jupp so ein bisschen herausgefordert hat. Das muss eine ähnliche Situation bei dir gewesen sein, wenn der Gerd Müller sich umguckt. So war das auch, wie der Jupp der zu dem Winnie hingegangen ist und der Winnie hat keine Miene verzogen. Der hat den richtig umgehauen und dann hat der Jupp kurz mal ihn eingenordet. Ne? Aber ja, also ich will es jetzt mal so sagen.
Gegen Jupp habe ich auch noch gespielt. Ja, da war er schon zum Ende seiner Karriere in Gladbach. Aber er war auch super. Ja, da habe ich schon eine Abwehr gespielt gehabt. Da hat er schon Knieprobleme gehabt. Aber da hat er ein super Tor gemacht. Ich glaube, wir haben 2-1 verloren. Da habe ich gegen Jupp Heynckes noch gespielt.
Ja, das ist unglaublich. Also, um das nochmal ganz kurz zu dokumentieren. Wir reden von Mittwoch, dem 12. Oktober 1977. Um 20 Uhr spielt Bayern München zu Hause gegen Borussia Dortmund. Klaus Augenthaler im Mittelfeld aufgeboten, erzielt in der 20. Minute das 1:0, Gerd Müller in der 35. das 2:0 und Karl-Heinz Rummenigge in der 75. das 3:0. Und wir reden von einer Mannschaft mit Sepp Maier, Georg Schwarzenbeck, Wolfgang Rausch, Kurt Niedermeier, Udo Horstmann, Peter Gruber, Klaus Augenthaler, Uli Hoeneß, Bernd Dürnberger, Karl-Heinz Rummenigge und Gerd Müller. Und auf der anderen Seite natürlich auch Leute wie Burgs Müller, Sigi Held, Willi Lippens, Werner Schneider, Mirko Botava, Lothar Huber und wie sie alle hießen. Also, naja, Wahnsinn.
Das war der Startschuss sozusagen. Ich bin jetzt ja ein klein bisschen jünger als ihr. Für mich ist es schon relativ schwer, das genau zu erinnern, wie er war. Man hat natürlich immer sofort diese WM natürlich vor Augen mit dem Hintern raus und drehen und Tor. Das ist ja nun mal das, wofür er stand. Was ist deine erste Erinnerung, wenn du sportlich an ihn denkst?
Ähnlich? Sportliche Erinnerung, gut. Das waren einige Spiele, die ich im Fernsehen gesehen habe. Da habe ich nicht so viele gesehen und das waren die ersten Trainingseinheiten. Das waren die ersten Trainingseinheiten. Ich sage, das Gerd Müller nimmt jetzt nicht oder geht jetzt nicht 100%, gibt es nicht 100% Gas, aber wenn du sich 20 Minuten Trainingsspiel gemacht hast, es gab kein Trainingsspiel, wo der Gerd nicht seine Tore gemacht hat. Und dann immer gegen mich.
Ja, das Ich kann mir das, ich habe das natürlich nur aus der Entfernung sehen können, ne? Aber das war jemand, wie du es schon gesagt hast, du hast schon gedacht, naja, das ist jetzt keine Gefahr, aber auf einmal haben diese Leute irgendwelche Bewegungen gemacht oder irgendwelche schnellen Drehungen oder den Ball so abgeschirmt. Und,
wo du gedacht hast, du bist schon dort und dann stellt er meinen Fuß dazwischen. Ja.
Sowas zum Beispiel, ne? Genauso. Ja, ja. Kannst du dich erinnern an den Haaland vor ein paar, war das jetzt gegen, ich weiß gar nicht, gegen wen es war, wo er genauso, da kommt irgendein Monster-Abwehrspieler an, da stellt er mal ganz kurz den Körper rein.
Ja, ja, das war jetzt
das Upamecano, als er noch in Leipzig war. Upamecano ist der weggeflogen.
Genau, gegen Leipzig, genau so. War das Pokal? Ja. Ich weiß schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall stellt den rein, du rennst voll dagegen, liegt auf der Nase und der läuft allein auf den Torwart zu. Ne? So kleine Dinger, die du natürlich. Daraus kann man dann und muss man lernen. Da würden wir auch gerne nochmal mit dir gleich drüber reden, wenn wir ein anderes Thema ansprechen, wie Abwehrspieler sich so verhalten. Aber auch was ich von Jupp gesehen habe, was der für Tore erzielt hat, ne? Das war Abnahmen, also so. Das hat er selbst, als er Trainer war später, wenn wir haben ja immer am Freitag vor dem Samstagsspiel haben wir 100 Flanken reingehauen, da musstest du irgendwelche Tore machen.
Ja, das wollte ich gerade noch sagen. Gerd Müller hat ja fast, weiß ich nicht, 5-6 Trainingseinheiten gehabt. Mindestens bei 3-4 Trainingseinheiten nach dem Training. hat er zwei Jungs gebracht, die flanken. Genau, einer so. Von links, einer von rechts.
Genau.
Und der hat die Dinger reingehauen. Das gleiche hat der Jupp Heynckes auch genau gemacht. So. Ich habe das dann auch später gerne gemacht.
Ja. Ne?
Aber so lernst du draus. Und der Jupp hat auch gesagt gehabt, so wenn du zu spät den Fuß hebst, dann geht der Ball halt 10 Meter drüber.
Genau.
Und da hat man von Gerd Müller abschauen können. Ja,
ja, das ist Wahnsinn.
Und das hat er dann auch im Spiel umgesetzt. Der hat in die Nase gehabt, wo kommt der Ball hin? Jetzt hat man ja letzten Tagen einige Tore gesehen, aber was der Gerd für Tore gemacht hat, was ich im Training gesehen habe, man sagt, das geht eigentlich gar nicht. Ja,
ja, das ist viel Intuition, aber eben auch wahrscheinlich sich erarbeitet im Training. Solche Geschichten, das ist ja oft nicht geplant, aber es ist dann etwas, was diese Spieler halt ausmacht, ne? Wo du natürlich dann...
Ja, absolut.
Das ist immer ein Hobby von mir auch als Trainer gewesen. Was heißt Hobby? Das war ja mein Job, zu gucken, warum fällt jetzt das Tor? Und so hängt das mit dem Abwehrspieler zusammen? Macht der irgendeinen Blödsinn? Oder was hat denn jetzt der Stürmer gemacht? Ne? Dieses ganz normale, sich meinetwegen nach hinten wegziehen. Es gibt Stürmer, das siehst du einfach.
Ja, ja.
Du siehst Stürmer.
Komm, lass uns da gleich mal reingehen. Wir haben gerade eben schon wieder gesprochen, weil wir halt oft diese Abwehrspielerproblematik hier auch thematisieren. Und ich habe zu Ewald gerade gesagt, erklär mir mal bitte, wie kann das mit Lewandowski jetzt gestern wieder sein? Natürlich macht er einen super Laufweg und dann ist es auch nicht mehr zu verhindern. Aber da sind 4 Verteidiger und alle gucken wieder nur zum Ball und kein einziger guckt auf Lewandowski. Also wie siehst du die Situation immer wieder?
Da ist ein großes Fragezeichen dabei. Also wie kann es sein, dass der Lewandowski da mit 5-6 Meter Anlauf diese Flanke kriegt? Es waren ja genügend Abwehrspieler da. Aber wenn das nicht wäre, dann würden keine Tore passen.
Genau so.
Aber was hast du früher anders gemacht? Solche Situationen sind dir eher seltener passiert, möchte ich mal meinen.
Ich habe eben.
Ja, ich weiß noch, ich habe einen Trainer gehabt mit Paul Czerny, wenn du ein Gegentor kassiert hast und das war kein Gegenspieler, der hat dich 2-3 Tage lang zur Schnecke gemacht.
Ja? Genau.
Und da hast du Angst gehabt, einen Fehler zu machen.
Ja, das war sicherlich auch nicht das Richtige, aber es war wirklich so, dass du früher, es war ja eine klare Manndeckung und das wurde auch oft nicht, jedenfalls bei uns, ich weiß noch, dass bestimmte große Nationalspieler, wenn ihr Gegenspieler ein Tor gemacht hatte, sofort jemanden parat hatten, der ihn eigentlich hätte übernehmen müssen. Das war ja schon ungewöhnlich, aber sich so ein bisschen...
Ja, weil die damals auch die sogenannte Raumdeckung. Wir haben dann unter Paul Czerny die Raumdeckung gespielt. Da hast du immer ein bisschen was, wenn du Gegentor kassiert hast, abschieben können. Das war ja in dem seinem Raum und nicht in meinem Raum.
Genau so. Ja, aber es ist natürlich, also als das, wir diskutieren ja immer wieder, wenn wir jede Woche über Fußball reden, wir schauen uns die Spiele an, erste Liga, zweite Liga, Europapokal, Nationalmannschaft. Und mein Empfinden ist, dass sich das die Qualität des Abwehrspiels, es hat sich sicherlich auch die Qualität des Offensivspiels verbessert. Viel besser, keine Ahnung, ob es bessere Spieler sind, aber das Spiel ist schneller geworden und es ist nicht mehr ganz so einfach und dieses Übergeben, Übernehmen wird dann oft auch fehlinterpretiert, meinetwegen, kann alles sein. Aber ich habe irgendwo den Eindruck gewonnen, dass zumindest bei uns hier in Deutschland, manchmal auch woanders, die Qualität des Abwehrverhaltens von Innenverteidigern, von Abwehrspielern nicht mehr die gleiche ist wie früher und Tore fallen, wo ich denke, das kann es doch jetzt nicht sein. Ich meine, gut, du hast recht, sonst würden keine Tore mehr fallen, wenn man alles machen würde, aber wenn man alles richtig machen würde. Ne? Aber deswegen hat Michael gerade gefragt, wieso kann der Lewandowski so ein Tor erzielen? Und ich habe gesagt, naja, er macht das clever, er läuft aus dem Strafraum raus. Und Michael hat recht, es läuft natürlich keiner mit. Ich habe dann scherzhaft gesagt, naja, wenn der das vorher schon mal gemacht hätte, dann hätte Auge zu ihm gesagt, pass mal auf, bei der nächsten Flanke, wenn du glaubst, dass du gleich aus dem Strafraum rauslaufen kannst und mit Tempo wieder reinkommen kannst, ne? Überleg dir das gut, ob du das machst. Weißt du, so, also mit sowas, ich meine, wir wissen, dass die 70er auch noch Mitte der 80er Jahre, dass dort Dinge passiert sind, die nicht hätten passieren dürfen. Aber das hing natürlich auch damit zusammen, dass, wie du es gesagt hast, die Abwehrspieler wurden von ihren Trainern angehalten, du musstest den ausschalten, du wurdest verantwortlich gemacht. Und es war dann teilweise rücksichtslos, wie auch dann gespielt wurde, um überhaupt deine Position zu sichern. Das habe ich immer gesagt. Das ist ja die paar Dinger, die passiert sind, wo es richtig schlimm war, die ist ja auch mal was passiert und Siegmann und so. Aber das ist Zufall gewesen. Ich meine, das hätte jedem Abwehrspieler passieren können, eine schwere Verletzung, weil man eben wirklich vom Trainer dazu getrieben wurde und auch von der Öffentlichkeit. Ja, du würdest dazu getrieben, du musst ihn ausschalten. Aber ich meine, wir können irgendwann mal, haben wir das Ganze komplett über Bord geworfen und sind nur noch damit beschäftigt, irgendwie Spielaufbau zu machen, Abwehrspieler, die nur noch nach vorne spielen, die einen guten
Spiel. Ja, aber das ist für mich ein bisschen so zweideutig. Ja? Früher bist du dann, wenn du Platz gehabt hast, das Abwehrspieler oder Innenverteidiger, bist du immer 5 oder 10 Meter marschiert mit Ball. Heute wird sofort wieder gespielt, weil es verlangt ja fast jeder Trainer in jedem Verein, eingeführt durch Guardiola.
Ja.
Oder es ist immer alles schneller und Dings geworden. Ja, klar ist die Athletik besser oder schneller geworden. Aber ich kann mich gut erinnern, ich habe das nicht 15 Mal in England gespielt, ich kann mich gut erinnern, in Liverpool sind wir, glaube ich, in der zweiten Halbzeit das erste Mal über die Mittellinie gekommen, so einen Druck hast du gehabt.
Ja, genau. Ja, stimmt. Also, naja, gut. Wie dem auch sei. Also ich finde schon, dass wir bei uns weniger Abwehrspieler haben, die auch richtig top ausgebildet sind im Abwehrverhalten. Na, das war ja so.
Im Abwehrverhalten, ja.
Ist ja so ein Trend gewesen, gerade in den 2000er Jahren, wo uns immer vorgeworfen wurde, wir spielen Rumpelfußball. Dann haben wir mit den NLZs dann angefangen, die Leute alle Fußballerspiele auszubilden. Und als wir dann zwei Weltklasse-Abwehrspieler hatten mit Hummels und Boateng, dann wären wir auch Weltmeister. Irgendwie. Ne? Also ich finde schon, dass das zu einer Mannschaft dazugehört, dass du ein paar Weltklasse-Leute haben musst, sonst kannst du nicht Deutscher Meister werden oder im Europapokal irgendwie etwas gewinnen. Liverpool wird nicht Champions League-Sieger, weil sie vorne noch einen Stürmer geholt haben, sondern weil sie
dicht war.
Ja. Genau so.
Wie siehst du denn euren
Fall? Einen Titel geholt, weil der Dings gesagt hat, ja, die Null muss stehen.
Genau so, der Hugh Stevens, stimmt.
Jetzt hat der Upamecano ja nicht den besten Start gehabt in Gladbach. Gestern sah das schon wieder ein bisschen anders aus. Ich finde ihn ehrlich gesagt in seinem Alter schon überragend. Du als sozusagen jemand, der ja auf der Position auch zu Hause war, wie findest du ihn?
Ja, ich denke mal, der war in Leipzig schon gut. Man vergisst immer, hat auch Nagelsmann Karriere wo im Kicker gesagt gehabt, der Junge ist erst 23. Man glaubt, der ist schon 28, weil er schon einige Bundesliga-Jahre hinter sich hat. Der ist noch ausbaufähig. Und ich weiß auch, nach Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften, wenn du den Kader nicht 4 Wochen vorher zusammen hast, hast du immer ein Problem. Deswegen waren die Ergebnisse jetzt nicht gut. Und du musst abliefern als Trainer vom FC Bayern, auch wenn es nur die Vorbereitung ist. Deswegen war gestern dieser Supercup, war ja offizieller Titel. Deswegen war das Spiel auch geprägt von gewisser Bissigkeit und Emotion.
Ja, absolut. Vielleicht noch eine Frage zu diesem welches Spiel war das? In Mönchengladbach, wo Upamecano, wo ihm unterstellt wurde, das wäre 2x Elfmeter gewesen. Wie hast du das gesehen, diese Szene?
Ja, kann man pfeifen. Man kann sagen, das waren 2 Szenen, eine muss er pfeifen. Nee, er kann so beide pfeifen, genau, er hat keinen gepfiffen.
Ja, er muss den ersten.
Die erste ist klar, ne?
Ja, oder? Wenn die erste schon klar ist, müsste er dann normalerweise den zweiten pfeifen. So war das bei mir im Finale in Rom. Ich habe die Chance gehabt, das war ein 100%iger Elfmeter. So den Elfmeter, den wir dann bekommen haben, das war Rudi Völler clever gemacht. Ja.
Ja.
Aber jetzt, ich betrachte das nicht als Bayern-Mensch, sondern als Neutraler. Also ich, wenn Schiedsrichter gewesen wäre, erstens hätte er mal den Videoassistenten geholt und wenn er mir das selber angeschaut, dann musst du einen Elfmeter geben.
Ja, ja. Ja, das hat mich auch gestört, dass der Schiedsrichter sich das nicht mal angeschaut hat oder dass man ihm das nicht gesagt hat. Wenn er sich das anschaut, dann muss er, einen von den beiden muss er dann geben. Das ist völlig klar. Aber gut.
Ja.
Vielleicht noch mal ganz kurz zu dem, was du jetzt im Moment machst. Also ich will jetzt nicht die, ich habe natürlich die, die 100.000 Spiele, die du gemacht hast, die habe ich hier alle vor mir. Das ist ja Wahnsinn. 548 Pflichtspiele in der Champions League, in der Euroleague, in der Bundesliga über 400 DFB-Pokal, jetzt ohne Nationalmannschaft noch, mit 74 Toren, das ist ja auch schon mal etwas. Da hast du schon mal und so weiter und so fort. Und auch das, was du als Trainer und alles nur bei einem Verein, das ist ja als Spieler, das ist ja auch etwas, was man heutzutage nicht mehr so häufig erlebt. Also so eine Vereinstreue letzten Endes, ne?
Gibt es noch so viele. Und das ist ja auch was, wo man vielleicht drüber reden könnte, oder ich diskutiere, wenn ich mir ein Fußballspiel anschaue jetzt, dann habe ich mein Handy da und schaue dann, kannst du ja klicken, wo war der Spieler, wie alt ist der Spieler. Ja. Dann sehe ich manchmal einen 26-Jähriger, der hat schon 12 Vereine. Ja. Ja, jedes Jahr, ja. Jedes zweite Jahr spätestens einen anderen Verein. Da frage ich mich, warum holt ein Verein einen Spieler, der schon 10, 12 andere Clubs gehabt hat? Der geht doch sofort wieder, wenn irgendwas nicht passt, wenn er mal zweimal nicht spielt.
Ja, genau.
Und deswegen ist für mich schade, das ist vielleicht jetzt eine andere Schiene. Schau doch mal die zweite Liga an, das sind 6, 7 Mannschaften, die gehören in die erste Liga.
Ja.
Da wurde doch Misswirtschaft betrieben.
Ja. Ja. Absolut. Aber das ist etwas, was ich auch bedauere, was aber eben in unserer Gesellschaft ja generell so, also ich sag's mal, in der Wirtschaft würde ich das mit Globalisierung vergleichen, dass die kleinen Geschäfte regional alle darunter leiden, dass wir aus der ganzen Welt diese Klamotten kommen lassen. Und im Fußball, wir haben so oft auch über Nationalmannschaft diskutiert, wenn ich jetzt heute mir anschaue, die Aufstellung einer Erstligapartie, einer Erstligabegegnung, dann findest du pro Mannschaft vielleicht 3, 4 Leute, die für die Nationalmannschaft in Frage kommen und für unsere Nationalmannschaft und davon sind 2, die über die 32, 33, 34 sind oder so und nicht so sehr viele junge Leute und natürlich, das zahlt ja darauf ein, dass so viele Leute geholt werden. Also wie du es gerade schon gesagt hast, du bist 15 Jahre bei Bayern München gewesen, bis 91. Ich weiß nicht, ob du da noch ein bisschen weiter gemacht hast bei der, oder war das bis 96? Was hast du dann als Älterer noch bei der zweiten Mannschaft als Führungsspieler weiter?
Ab und zu habe ich mir ausgeholfen. Ja, ich war 17 Jahre bei der ersten Mannschaft, war 5 Jahre dann Co-Trainer. Ja. Aber was du sagst, ist richtig, was mich auch stört, so, wenn ich Vereine anschaue, wo ist ja, Nationalmannschaft, unsere U21 war Europameister. Wo sind die Spieler? Ja, wenn man dann Spiele anschaue, das ist der Platz 12 gegen Platz 15, da sind vielleicht 3 Deutsche dabei. Wo ist unser deutscher Nachwuchs?
Genau so, ja. Genau so. Und wir hatten gerade ja auch gesagt, diese Vereinstreue, ne, wie, ich mache das auch, also man guckt jede Aufstellung durch, klickt an und dann sieht man, wo war der schon überall, ist 24 Jahre alt und genau. Man hat schon 3, 4 verschiedene Clubs. Und dann kommt man manchmal auch auf die Idee, ja, was heißt das, setzt man sich nicht durch oder hat man keine Geduld mehr mit Spielern? Ich weiß noch, dass man früher, musste man mal 2, 3 Jahre mitgespielt haben, um überhaupt sich durchzusetzen. So, heutzutage, wenn du 1, 2 Jahre dich nicht durchsetzt, dann wirst du verkauft.
Aber dann können wir so eigentlich den Bogen ja eigentlich auch ganz gut nochmal zu Gerd kriegen, auch wenn du gesagt hast, wo sind die ganzen Jugendlichen, wo sind die Jugendspieler, wer wechselt dauernd den Verein? Das hat ihn ja auch ausgezeichnet, dass er im Grunde ja Bayern durch und durch war und aus welchen Gründen auch immer dann nachher noch in die USA gegangen ist. Hat ihn das auch wirklich geprägt sozusagen, dass er da nicht irgendwie links und rechts geguckt hat?
Ich glaube schon, weil Gerd Müller war ja der Mann bei Bayern. Wie gesagt, das sagen alle, das höre ich immer, ohne die Tore von Gerd Müller wäre der FC Bayern nicht da, wo er heute ist. Ja. Ich habe einen Beckenbauer dabei, einen Meier, der die Tore verhindert hat. Aber das Spiel lebt nur mal von Toren und die hat der Gerd Müller gemacht. Und das zur Genüge.
Ja, es ist ja Wahnsinn. Das ist ja nicht, wie soll ich es sagen, viele junge Menschen, die haben ihn ja wahrscheinlich nie spielen gesehen. Ne? Aber wenn wenn ein jemand über Jahrzehnte hinweg in den Köpfen sämtlicher Leute trotzdem ist, dann ist das beste Zeichen dafür, dass es einer der wichtigsten und besten Stürmer der Welt war. Auf seine Art und Weise. Man kann das jetzt nicht mit Messi oder mit Cristiano Ronaldo vergleichen.
Nein,
das
muss man auch nicht.
Muss man nicht. Andere Zeit, andere Welt, anderer Fußball. Aber so ein Torjäger hat es ja nicht so häufig gegeben. Und das ist ja alleine die Quote. Ich meine, die Quote an Toren, die er erzielt hat in der Nationalmannschaft in der Bundesliga, das ist ja unfassbar. Das hat jetzt 40 Jahre gedauert, dass ein Lewandowski jetzt mal in einer Weltklasse-Mannschaft wie Bayern München dann diese Quote mal...
Jetzt sagst du es richtig, in einer Weltklasse-Mannschaft. Damals war der FC Bayern zwar auch stark, aber man hat nicht so einen starken Kader gehabt. Und trotzdem hat der Gerd Müller Jahr für Jahr seine Tore geschossen. Mich hat vor einer Stunde jemand angerufen, ob ich an ein Sterbebild kommen könnte von Gerd Müller. Das ist aber jemand, gut, aus der ferneren Bekanntschaft, der aber mit Fußball nichts zu tun hat. Also da sieht man, was der Gerd Müller für einen Stellenwert hat. Der will ein Sterbebild von einem Gerd Müller haben.
Ja, das ist unfassbar und natürlich, wir müssen da jetzt nicht bis in alle Einzelheiten drüber reden. Der Gerd hat auch schwere Zeiten erlebt, das wissen wir alle und umso, das ist ja etwas, Bayern München wird immer so aus der Entfernung kritisiert, natürlich derjenige, der dauernd Meister wird, das sieht man auch nicht immer gerne, klar, und Uli Hoeneß hat natürlich auch oft, sagen wir mal, ist angeeckt in der Öffentlichkeit durch seine Art und Weise, aber ich muss wirklich sagen, aus der Entfernung kommt mir kein Verein in den Sinn, zumindest national, international kann ich es nicht beurteilen, wo in der ganzen Ära von Uli im Grunde genommen jeder Spieler, jeder bekannte Nationalspieler, der lange Jahre bei Bayern München gespielt hat, nicht irgendwie aufgefangen wurde, mitgenommen wurde, im Club geblieben ist, wo der Uli sich um Leute gekümmert hat. Und das finde ich einfach überragend, weil das ist etwas, was mir in der heutigen Zeit fehlt.
Stimmt, hast du absolut recht, ja.
Die letzten Jahre ist ja, das muss man wirklich sagen, es ist ja wirklich aus der Öffentlichkeit komplett ferngehalten worden, was wirklich mit ihm abläuft, wie es ihm wirklich geht. Ich möchte auch jetzt gar nicht weiter mit dir und deinen Bedingungen und Begegnungen noch drauf eingehen, aber ist das schwer dann auch, das so in Erinnerung zu behalten oder schaffst du das für dich gut, dass du ein positives Bild in Erinnerung hältst so?
Ich denke schon, weil ich habe mit dem Gerd dann nochmal, ich war Co-Trainer bei Rittbeck und habe mit Gerd zusammen dann die A-Jugend noch gemacht.
Ja.
Also wir waren schon sehr eng verbandelt und deswegen kann ich sagen, er war ein super Kerl, ein super Typ und die Zeit wird mir, ja, die werde ich nicht vergessen.
Was soll man sagen? Also, Beileid der Familie und ein ganz großes Kompliment für diese unglaubliche Karriere und auch den Lebensweg. Wenn ich ihn in den Jahren dann später gesehen habe, solange er zu sehen war, was für eine tolle, sympathische, bescheidene Ausstrahlung. Das kann man ja so herauslesen. Und wenn er sich mal geäußert hat, das war einfach wunderschön, das zu sehen. Und das gibt mir dann auch ein gutes Gefühl, wenn so ein verdienter Spieler dann auch in dem Umfeld von Bayern München mitgenommen wird und dabei war. Das fand ich einfach toll und wunderschön.
Ja, und auch nochmal, dass du halt uns das nochmal nahegebracht hast, so diese Situation im Training, so, ne, nach dem Motto, Junge, jetzt pass mal auf und so. Das war genau eigentlich das, was wir uns erhofft haben, dass wir da nochmal so ein bisschen rankommen, um ihn halt auch nochmal ein bisschen vor Augen zu kriegen. Ne? Das bleibt wahrscheinlich auch.
Ja, es war eine wunderschöne Zeit und wie ich zu Bayern kam, wie gesagt habe, habe ich mit ihm noch spielen dürfen, mit ihm trainieren dürfen und dann Ende seiner Zeit habe ich mit ihm danach ja, als Trainer gearbeitet im A-Jugendbereich. Und was ich vergessen habe zu sagen, er hat mir vertraut. Sprich, wenn die Karten gespielt haben, scharfkopft, und ich habe immer zugeschaut, dann musste ich irgendwann mal auf die Toilette. Kleiner, schau mal, du. B-Dublier.
Da war Druck da, da war Druck da.
Ja, ja, ich durfte für ihn die Karten aufheben. Und das sind Erinnerungen, die vergisst man einfach nicht. Ja.
Super. Ja. Okay, ich kann dich natürlich nicht aus diesem Gespräch lassen, ohne mir noch deine Erinnerung an Ewald zu übermitteln auf dem Spielfeld.
Was?
Ich habe gedacht, ihr habt euch doch nie getroffen, weil Ewald ist doch immer nur links außen rumgehangen. Oder hast du ihn auch mal wenigstens ein bisschen erwischt und wehgetan? Finde ich irgendwo was im Archiv?
Ich habe vorher schon mal, wenn wir gestern kurz telefoniert haben, überlegt. Ich glaube nicht, Ewald war mir zu schnell. Ich kann mich noch gut erinnern, wo die Bilder über durch ganz Deutschland und Europa gegangen sind, wo sein Oberschenkel aufgeschlitzt wurde. Dieses Bild habe ich noch in Erinnerung. Zum Glück war ich das nicht. Ne?
Ja, genau.
Ja, du stellst jetzt dein Licht sehr unter den Scheffel. Du weißt, dass wir als Ex-Spieler ja oft auch ein bisschen, wie soll ich es sagen, überheblich arrogant sind. Ich habe dann auch oft so mich so in Kreisen vorgestellt und habe gesagt, naja, ich möchte mich nochmal vorstellen bei euch. Du weißt ja, als ihr früher gespielt habt, hast du mich meistens nur von hinten gesehen, damit du mich mal...
Das ist überheblich, Ewald.
Absolut. Ja, aber sowas lernt man natürlich im Laufe der Zeit. Aber das ist, wir haben unsere Klingen sicherlich öfters gekreuzt. Also für mich ist das, das ist schon mal unglaublich, dass du 77, 78 war auch meine erste Saison und da hast du, als du angefangen hast am 11. Spieltag, alle Spiele gemacht, also bis auf eins, 23 Mal von Anfang an, wenn ich im Moment 21 Mal von Anfang an gespielt, das heißt in deinem ersten Jahr, ich habe dann auch so 20, 23 Spiele gemacht, aber das hing nur damit zusammen, dass Jupp dann oft, wenn Jupp verletzt war, dann durfte ich mal ran vorne, aber du hast in all den Jahren dann, wenn ich das jetzt durchsehe, 27 Mal von Anfang an, 34 Mal von Anfang an, 33 Mal von Anfang an, 33, 28, 31 und so weiter,
Ich glaube, dass als Abwehrspieler einfacher ist, in die Startelf zu kommen als wie ein Stürmer. Da gab es ja damals zu deiner Zeit auch sehr gute, speziell jetzt für den Körper mit Jupp.
Ja, das stimmt. Also als Stürmer, später war ich natürlich noch ein Erfahrener, aber zu der Zeit, Anfang, Ende der 70er, da mussten wir uns immer noch qualifizieren. Wir hatten ein paar junge Stürmer und dann gab es immer am Freitag noch so ein Qualifikationstraining. So 3-3, 4-4 auf ein Tor und dann musste ich gegen Berti Vogts, Rainer Bonhoff, Frank Schäffer und so bist du dann da rumgerannt und musstest erstmal das Training überleben, wenn du am nächsten Tag in der Startelf stehen wolltest, so war es halt.
Gegen die drei habe ich auch noch gespielt, das ist keine einfache Aufgabe gewesen.
Ja. Sag nochmal zwei, drei
springen in die Start.
Genau so, zwei, drei Sätze vielleicht nochmal, was du momentan so machst. Du hast ja nun eine tolle Trainerkarriere hingelegt, so wie viele von uns hast du dann ja auch, Friedhelm hat jetzt aufgehört, ich habe schon vor zwei, drei Jahren aufgehört, du hast ja jetzt auch aufgehört, um den jungen Trainern auch mal eine Chance zu geben, das wäre ja auch unfair, so als Spieler haben wir aufgehört, du siehst ja, was dabei rausgekommen ist, die Abwehrspieler haben nicht mehr die gleiche Qualität und jetzt hast du als Trainer auch aufgehört. Aber gerade
ich wollte nie Trainer werden. Ja? Weil ich habe das Glück gehabt, dass ich als Spieler nur bei einem Verein war.
Ja.
Und habe ich fünf oder sechs Trainer als Spieler kommen und gehen sehen. Für mich war Trainer-Dasein im Einzigeunerleben.
Ja.
So, und irgendwann, wo meine aktive Karriere zu Ende war, dann so ungefähr aus der Anfrage oder Angebot von Adidas oder von einer anderen Firma. Und dann so, was machst du? Ist es deine Welt, irgendwo im Schreibtisch zu sitzen? Nee. Und dann haben wir das Glück gehabt, damals, ich habe ein Jahr Vertrag gehabt beim FC Bayern und ich wollte aber nicht, es hat mir nicht mehr getaugt, ich war dann ausgeladen nach der WM.
Ja.
Und dann hat der FC Bayern das Angebot gemacht, einen Trainerschein zu machen und in den Trainerstab reinzukommen. Mhm. Und da war ich 5 Jahre Co-Trainer und dann, für was hast du einen Trainerschein gemacht, dann ging es ja nicht mehr als Co-Trainer. Am liebsten wäre ich heute noch Co-Trainer beim FC Bayern.
Ja.
Das ging halt nicht mehr. So, dann hast du den eigenen Weg eingeschlagen.
Genau.
Und irgendwann habe ich gemerkt gehabt, ohne Familie dahin. So wie vor 2 Jahren oder vor 1,5 Jahren habe ich eine Anfrage gehabt, wirklich gutes Geld aus den Emiraten. Und ich tue mir es nicht mehr an. Der Stress ist mir zu groß. Und was ich jetzt mache, das macht mir Spaß. Ich arbeite mit Jungen. Wir haben Jugendtrainerausbildung im Ausland, Kooperationsvereine in Südostasien, in Amerika, in Afrika. Letztes Jahr war ich nicht unterwegs, ansonsten bin ich 100 Tage auf der ganzen Welt unterwegs. Jetzt hatten wir eine Weltauswahl mit 654 Spielern. Die haben dann über 1100 Videos eingesendet. Da mussten wir dann 35 voraus aussuchen und dann von den 35 nur noch 15. Da waren jetzt welche da in München eine Woche, dann sind wir nach Mexiko geflogen, dann sind die Südamerikaner, Amerikaner, Kanadier dazugekommen. Wahnsinn. Haben wir 4-5 Spiele gehabt. Eine super Sache, aber aufwendig, aber es hat Spaß gemacht. Ja, und dann sind wir nochmal 2 Wochen in München gewesen, alle zusammen, und wir bleiben mit den Spielern in Verbindung. Und das ist das, was ich auch erlebt habe mit 17. Ich bin von Vilshofen nach München, war für mich eine Weltreise. Und alle Spiele, mit denen wir telefoniert haben, mit den 15, 17, die jetzt bei der Weltauswahl dabei waren, wir haben uns erkundigt, wo spielen sie in der Akademie, wie wohnen sie zu Hause oder wohnen sie irgendwo in der Akademie, haben sie Geschwister, Schule, sind sie alle fertig gewesen, Beruf, ja Beruf, nein, ja wie, nein, sind alle 17 Jahre alt, sie haben nur eins im Kopf, Profi zu werden.
Ja. Ja.
Und mit denen haben wir jetzt 4-5 Wochen gearbeitet, da sind richtig, wirklich gute Talente dabei, aber einfach, da kommt die Erinnerung in einem nochmal hoch, wie du selbst 16, 17 warst. Du hast den Traum gehabt, Profi zu werden. Und jetzt hast du hier einen Syrer, einen Israeli, einen Kanadier, einen Argentinier, einen. Ja. Es ist so schön gewesen, wenn wir das in Mexiko waren. Ja, ein Ball, eine Sprache. Obwohl sie sich am Tisch beim Essen nicht verständigen konnten. Mhm. Der hat nicht Englisch gesprochen, der hat nicht Spanisch gesprochen. Aber nach 2-3 Tagen haben sie sich verstanden.
Also hört sich super spannend.
Das verbindet die Fußball.
Ja, genau. Das hört sich super spannend. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Und vielleicht findet ihr dabei auch den einen oder anderen Spieler, der einen absoluten Top-Weg machen kann. Aber es zeigt natürlich auch, wie sich die Welt verändert hat. Ne? Denk mal, du wirst verpflichtet, wirst einer der bekanntesten Nationalspieler Deutschlands und kommst aus Vilshofen um die Ecke. Die Verantwortlichen werden auf dich aufmerksam, du bist eingeladen und machst dann 600, 400 Bundesligaspiele und ich weiß nicht was alles und machst so eine Karriere und heute fliegen wir um die ganze Welt und vielleicht muss man es auch, weil dieser, und du hast es gerade auch gesagt, auch das ist so ein Punkt, also du sagst, ich habe den Traum gehabt, Bundesligaspieler, also ich muss ehrlich sagen, ich bin auf dem Dorf groß geworden, das war für uns gar kein Thema, wir haben einfach Freude und Spaß gehabt, Fußball zu spielen. Und heute, und als dann jemand kam und sagte, willst du nicht nach Arminia Bielefeld gehen? Was wollen die denn von mir? Ich spiele auch hier in Schloss Holte. Aber dann kam irgendwie Geld ins Spiel. Ich kann mein Studium finanzieren. Keine Ahnung. Also das ist eine ganz andere Welt geworden und das reflektiert eben auch auf den Fußball. Ne? Globalisiert, international.
Es ist schade. Es ist eigentlich schade, weil wenn ich so schaue am Campus, du hast 15, 16-jährige Talente, aber die haben mich schon beraten. Wie du gesagt hast, ich habe Fußball gespielt mit meinen Freunden auf der Wiese oder im Winter auf dem zugefrorenen Fluss. Ich bin erst mit 13 oder 14 in den Verein eingetreten. Da mit der Jugend, die damals zu Hause besucht, ob ich nicht bei Vilshofen spielen möchte. Mir ging es nur um Spaß Fußball.
Ja. Ja, und dass du heute, also sagen wir mal in unserer Zeit mit 16, 17, dass da dass du weder zur Schule oder irgendwie keine Berufsausbildung vor Augen hattest. Es war eben auch noch eine andere Zeit. Ne? Man konnte sich ja nicht auf den Fußball verlassen. Aber gut. Klaus, das war ein sehr, sehr schönes Gespräch mit tollen Erinnerungen auch an unseren alten Freund Gerd Müller, mit dem du zusammengespielt hast. Herzlichen Dank für diese schönen Einblicke und für diese Erinnerungen an das, was den Gerd auch als Spieler und Mensch ausgezeichnet hat. Also dafür möchten wir uns herzlich bedanken. Und natürlich auch
sehr toll.
Und natürlich auch für die Zeit, die du jetzt genommen hast, bei uns mal so ein bisschen was
gerne über alte Zeiten zu reden, macht immer wieder Spaß. Ja. Wir sind ja aus der gleichen Zeit mehr oder weniger.
Genau so.
Ja.
Jetzt kannst du noch mal ganz kurz den Nicht-Bayern-Fans Hoffnung machen, dass es dieses Jahr vielleicht zumindest ein bisschen spannend wird im Bundesliga-Kampf, oder? Um die Meisterschaft.
Ich sage das schon seit Jahren. Nein, ich sage das schon seit Jahren. Es ist doch langweilig. wenn du im April schon Meister bist. Ja. Zu unserer Zeit, Ewald, war es das so, dass nach 3-4 Spieltage vor Schluss 3 Mannschaften oder ja, 3 Vereine die Chance gehabt haben, Meister zu werden.
Genau so.
Aber es ist leider so. Und die Schere geht immer weiter auseinander.
Ja. Schau mal,
vielleicht kommen ja Dortmund und Leipzig ein bisschen ran dieses Jahr.
Wenn du die 70er Jahre, wenn du die Tabelle in den 70er Jahren anguckst, jetzt muss man natürlich auch sagen, diese 2 Punkte damals, das war natürlich alles näher punktemäßig zusammen als jetzt die 3 Punkte. Mhm. Aber dann siehst du, dass Leute Meister werden, Gladbach oder Bayern oder Hamburg oder Köln mit punktgleich, 1 Punkt Vorsprung, 2 Punkte Vorsprung, 3. Da waren unter den ersten 5, 6 waren im Abstand von 1, 2, 3, 4 Punkten. Also immer 1 Punkt weniger. Das ist natürlich auch diesem 2-Punkte-System geschuldet. Aber es war natürlich trotzdem, es war eine andere Zeit, wo wirklich viele Mannschaften auch gegen kurz vor Schluss noch Meister werden konnten. Ne?
Jetzt bist du neunmal deutscher Meister. Wahrscheinlich ist es vielleicht 10. Mal, wenn du es nicht wirst, ja auch mehr oder weniger egal. Entscheidend ist jetzt für einen Verein wie Bayern, weil du ja ab der Saison zahlen musst von 50, 70 Millionen, dass du in der Champions League so weit wie möglich kommst. Ja? Ich glaube, der Unterschied zwischen Achtelfinale und Halbfinale sind 50, 60 Millionen. Ja? Und heute kostet der Spieler 70 Millionen. Es ist verrückt geworden.
Also bei mir schlagen immer 2 Herzen in meiner Brust. Wenn ich Bayern München spielen sehe und in der zweiten Halbzeit hatten sie eine Phase, wo es überragend war, wo der Musiala wieder auf dem Platz stand, wo der Sané gute Sachen hatte, wo Lewandowski Top-Sachen hatte, Kimmich, Goretzka sowieso, da haben sie den Ball laufen lassen, da ist Dortmund gar nicht am Ball gekommen. Das fand ich Weltklasse. Als die dann hinterher da stand und den Pokal hochgehoben haben und schon wieder gejubelt haben, dann denkst du, hör doch mal auf, jetzt langsam mit dem Scheiß.
So ist es Schluss.
Ich habe für mich so gedacht. So, die Dortmunder holen jedes Jahr, haben die wieder super junge Talente irgendwo her. Ja. Und das ist aber schon ein paar Jahren, weil sie immer wieder sagen, jetzt greifen wir heuer, wollen wir Meister werden. Da hat dann irgendwo auch die Erfahrung gefehlt. Deswegen hat man auch den Hummels wieder geholt. Klar. Aber das ist, glaube ich, der kleine Unterschied dann. Über 90 Minuten, die Dortmund haben super Training gehabt, aber dann setzt sich doch die Erfahrung wieder durch.
Ja, und das bei Dortmund, da muss alles stimmen, so wie jetzt gegen Frankfurt, da war dann halt der Hazard noch auf dem Platz. Ja, das kann der junge Moukoko noch nicht leisten oder keine Ahnung. Du musst dann halt auch auf verschiedenen Positionen Weltklasse-Leute haben, das kannst du nicht nur mannschaftlich ausgleichen. Das ist eben so.
Und Frankfurt ist nicht Dortmund.
Genau so ist nicht Bayern, Frankfurt ist nicht
Bayern.
Genau so.
Bayern, ja.
Klaus, alles okay. Gute.
Bis bald vielleicht mal wieder, wenn du noch mal Lust hast.
Ja, gerne.
Im Laufe der Saison.
Ja, gerne.
Dann gehen wir nochmal mit in die Bayern-Analyse rein.
Ja? Und gucken, wie sich das so entwickelt unter Nagelsmann.
Über Fußball zu reden, die Ahnung haben.
Alles klar.
Das gilt ja hier nur für Ewald.
Ja, also, auf.
Vielen Dank für heute.
Klaus, herzlichen Dank und alles Gute. Ne?
Alles klar. Gerne.
Ciao. Bis bald. Ebenso. Bleib gesund. Ciao.
Das war mal wieder, obwohl es schon die 100. Folge war, echt gut heute, oder?
Ja.
Absolut. Ja. Mehr hast du nicht zu melden,
möchtest
oder wie?
Möchtest du das jetzt über den Äther senden, dieses Selbstlob?
Genau. Ja, genau, das ist jetzt sozusagen quasi schon eine Art Verabschiedung bis zur nächsten Woche.
Ja, eigentlich haben wir ja...
Verstehst du?
Ja, du hast recht, eigentlich haben wir ja schon fast über alles gesprochen, über das wir eigentlich noch ansonsten sprechen wollten, aber wir haben ja mit Klaus jetzt fast alles durchgehechelt, ne? Und wenn du möchtest, lobe ich dich auch nochmal, ne?
Dankeschön.
Nein, das ist ja, also erstmal ist das natürlich Schwachsinn, was du da gerade gesagt hast, das gilt nur für Ewald, Ahnung von Fußball, bla bla bla, das hast du auch nicht nötig.
Den Witz mache ich doch nun auch schon seit 100 Sendungen.
So, also mir hat das auch richtig Freude gemacht. Also Klaus ist natürlich auch eine Ikone im deutschen Fußball und hat alles erlebt und alles mitgemacht. Und bevor es in Vergessenheit gerät, 5 Jahre Co-Trainer bei Bayern, dann ist er beim Grazer AK 3 Jahre Trainer gewesen.
Da war mit meiner Lieblingsszene, das hast du wahrscheinlich gar nicht mitbekommen.
Doch, das habe ich weiß
gar nicht.
Harpe Kerkeling.
Weil das Klima wisch ist. Das war so geil.
Ihn als Trainer ablöst. Das können wir bei dir.
Das hatte ich auf damals gab es ja noch Videokassetten. Ich glaube, das habe ich mir ungefähr 20 Mal angeguckt.
Das könnte Nummer. Man, das müsste so man den jungen Menschen mal ans Herz legen, bei keine Ahnung, bei YouTube oder wo auch immer.
YouTube.
Mal genau. Einzugeben, Harpe Kerkeling beim Grazer AK, wo er Klaus Augenthaler als Trainer ablöst, als litauischer Trainer. Sensationell. So, und dann ist er 3 Jahre beim 1. FC Nürnberg gewesen. Über zwei Jahre bei Bayer Leverkusen und auch nochmal.
Ich wusste zum Beispiel nicht mehr, dass der in Leverkusen Dritter geworden ist.
Ja, schau mal. Ne, und in Wolfsburg auch nochmal von Dezember 5 bis 7 in Wolfsburg Trainer und so weiter und so fort. Also dann nochmal unter Haching. So, und dann in den letzten Jahren hat er halt andere Aufgaben gemacht. Also das ist schon eine tolle Karriere und das hat einfach Freude gemacht, mit so jemandem auch über der diese ganze Entwicklung mit überblickt. Dann werden einem bestimmte
Dinge. Ja, und vor allen Dingen halt auch diese kleinen Dinge einfach vom Training, so mit Gerd Müller, die kriegst du halt sonst nicht so. Ja. Mhm. Das bleibt bei mir hängen irgendwie.
Ja, das.
Ich finde es übrigens auch gut, dass wir es wieder geschafft haben. So war ja Ziel, so eine Stunde insgesamt zu machen. Mhm. Ich glaube, das Gespräch mit Klaus war jetzt ungefähr eine Stunde. Aber viele freut es ja auch, wenn wir immer so eine lange Ausgabe machen. Lass uns einfach
ja, dabei. Wir
kommen nicht auf eine Stunde hin.
Nein, wir können ja mit Bonusmaterial machen. Ne? Also wer will, kann dann.
Ja, oder man muss es doppelt so schnell hören.
Director's Cut. Wir können ja Director's Cut, das sind dann die 2 Stunden. Wir reden ja dann auch noch stundenlang weiter. Vorher, nachher. Also, worüber haben wir denn jetzt noch nicht gesprochen?
Du hast das überhaupt noch nicht verstanden, ne? Ich sag's jetzt einfach, wie es ist. Also, wir haben das Gespräch mit Klaus erst aufgenommen und nehmen jetzt gleich den 16er auf. Ewald geht jetzt gerade davon aus, dass ich den 16er nicht mehr aufnehmen will. Den habt ihr aber zum Glück gehört, weil wir den natürlich noch aufnehmen.
Okay.
Kannst du mir folgen?
Ja, dann mach doch einfach weiter. Oder,
Nee, jetzt mache ich eine Verabschiedung von den Leuten, weil wir sind jetzt am Ende der Sendung, verstehst du?
Okay. Alles klar. Ich verstehe nichts mehr, aber mach mal.
Also, pass auf, wir sind jetzt am Ende der Sendung. Und was macht man da?
Sich verabschieden.
Ja, gute Idee.
Also möchtest du, dass wir jetzt den 16er aufnehmen und den anschließend vor dem Gespräch?
Das wäre sinnvoll.
Nee, das finde ich überhaupt nicht, weil wir haben jetzt halt Klaus Maier angerufen und
ja, das wissen ja aber die Leute nicht, die das jetzt hören.
Okay. Ich bin verwirrt. Mach, was du willst.
Ich sage einfach jetzt mal Tschüss, Leute. Es war wirklich eine sehr schöne Jubiläumsausgabe. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß gehabt. Und Ewald ist gerade ein bisschen verwirrt, aber er ist nächste Woche wieder für euch da. Ich garantiere es euch. Bis dahin eine schöne Zeit. Und bis dahin. Tschüss, tschüss.
Alles Gute, Leute. Ciao.